bin Haustierlastig. Wenn ich jetzt auch arbeiten würde, wäre ich ja überlastig. Und das geht auch nicht. Ich habe doch keine Lust, morgens aufzustehen, mich fertig zu machen zur Arbeit. Abends komme ich von der Arbeit und dann soll ich hier noch was machen. No way.
Es ist soweit. Es ist der erste Advent und Sie hören Fest und Flauschig bei Spotify. Es ist der 2. Dezember und hier sind wir wieder, Ihre beiden Weihnachtswichtel. Neben mir sitzt Oliver Schulz. Mein Name ist Jan Böhmermann.
Direkt ganz eng. Hallo.
Hallo. Da sind wir wieder zurück. Herzlich willkommen. Das ist Ihr wöchentlicher Notnagel hier, der Anker. Bei vielen der einzige Anker überhaupt in der Woche. Für uns, also für uns zumindest.
Für uns ist auf alle Fälle ein Anker. Und schön, dass Leute dazuhören, wenn wir beide uns festhalten, gegenseitig aneinander. Ich bekomme aber von so vielen Auswanderern und so vielen Menschen irgendwie Nachrichten, die unseren Podcast als einzige Informationsquelle sehen, wenn sie Informationen aus Deutschland haben wollen.
Das ist richtig. Ganz gut. Einfach nicht auf irgendwie Spiegel Online gucken oder sowas. Einfach nur diesen Podcast hören, dann weiß man eigentlich, was die Woche los war. Wir haben heute eine brandaktuelle Sendung. Ich komme wirklich gerade erst vom Kölner Weihnachtsmarkt. Ich war diese Woche in Köln, weil jetzt so viel vor Weihnachten vorzubereiten ist. Und ich war wirklich gerade eben noch am Neumarkt. Und ich kann mal ganz kurz eben durchgeben, die Flammlachsbrötchenpreise sind stark angezogen. Also mit dem Wirtschaftswachstum steigen auch die Flammlachspreise am Neumarkt. Da hat nämlich die Familie Traber, kennst du noch die Schaustellerfamilie Traber, die haben,
klar, ich glaube, die sind ganz bekannte Familie.
Da ist mal einer, glaube ich, von so einem Seil gefallen und so. Eine berühmte Schaustellerfamilie. Und irgendwie entfernt ist auch der Erfinder des Flammlachses, zumindest auf dem Kölner Neumarkt.
Ist das Flammkuchen mit Lachs?
Oder nein, was ist das? Das ist eine ganz, gibt's ungefähr seit, ich weiß nicht, vielleicht 10 Jahren oder sowas, habe ich auf jeden Fall als Erwachsener zum ersten Mal gegessen. Da werden so ganze aufgeschnittene Lachse über so ein Feuer gehängt und werden dann da gegrillt, schön mit Steinsalz und Pfeffer vorher eingerieben. Dann kommt der Lachs in großzügigen Stücken in so ein normales Brötchen, ein bisschen Salat drauf, so ein bisschen, ich glaube, Frischkäse ist noch mit bei. Und dann isst du das und das kostet, weißt du, was das kostet? Halt dich fest.
Lass mich sagen, 7-8 Euro.
7 fucking Euro. Ich habe Flammlachs noch gegessen, da hat das Ding noch 5 Euro gekostet. Und in den letzten Jahren wirklich angezogen, 2 Euro obendrauf.
Das sind ja 14 DM, 14 deutsche Mark sind das hier, wenn man
14 D-Mark für so ein Flammlachs. Schmeckt allerdings auch, muss man wirklich sagen, ich habe das jetzt 2 oder 3 Jahre nicht gegessen, ich habe es heute gerade gegessen, schmeckt aber wirklich gigantisch gut. So dass man wirklich denkt, ach Mensch, hätte ich das mal die Jahre vor, oh, guck mal, ich habe auf den Tisch gehauen und hört man direkt, was hier los ist, ne, bei mir.
Hört man, direkt bei dir ist nämlich die ganzen Flaschen, hast du noch ein paar Buddeln da stehen, trinken Nachtglühen zu Hause, Weihnachtsmarkt noch ein bisschen Nachtglühen.
Nach der Sendung war ich, wir haben gebacken mit Marlene Lufen, das hat so lange gedauert und habe mich danach irgendwie hingelegt, ich habe hier so eine, ich sag mal, Büro-Wohnungskombination und habe einfach so zwei
Gösser. Ganz kurz, Backen mit Marlene Gufen, wer ist denn Marlene
Lufen? Lufen, Morgenmagazin, Sat.1 Morgenmagazin, die Frau von Klaus Lufen, der Sportschau-Legende in der ARD und die macht seit 20 Jahren das Sat.1 Morgenmagazin und über Umwege haben wir uns irgendwie mal für so ein Projekt getroffen und habe ich mal eingeladen in die Sendung. Das war wirklich ganz toll und wir haben lange gebacken und habe ich mir abends so 2,05 Gösser reingezwirbelt und danach war ich dann noch einigermaßen besoffen.
Jetzt wirklich wahr, trinkst du wirklich einen Gösser jetzt abends? Ist es kein Witz oder ist das...
Ich möchte das mal im Unklaren lassen, den Mythos nicht kaputt zu machen.
Ich krieg immer die ganze Scheiße. Mich fragen immer Leute, ob du irgendwie wirklich schon eine Adoptivtochter hast, die über 20 ist oder irgendein Blödsinn. Ich krieg dauernd Nachrichten, weil die Leute so im Ungewissen lässt. Das ist das Geheimnisvolle. Der geheimnisvolle schöne Jan Böhmermann.
Aber die schreiben auch dir, weil die wirklich denken, dass in der richtigen Stimmung du einfach Sachen ausplauderst. Das ist ja auch Taktik, dich anzuschreiben.
Weil ich das auf alle Fälle machen würde. An meiner Stimme muss man sagen, hört man, ich habe letzte Nacht nicht geschlafen. Ich bin direkt heute Morgen 7 aus Köln zurückgeflogen. Und jetzt ist es heute Abend, Freitagabend, 20 Uhr. Ich musste so viele Sachen hier machen. Adventskalender selber basteln. Oh. Ich habe gerade für 2 Stunden einen Autounfall gehabt, Jan. Kein Witz, ich bin jemandem hinten draufgefahren. Ich bin einer Frau hinten draufgefahren. Als ich noch Sachen organisieren wollte für meinen selbstgemachten Kalender, bin ihr raufgefahren. Sie hat einen Mini Cooper. Ich sag's einfach mal, ich habe einen BMW Kombi. Ich bin ihr hinten raufgefahren. Es ist nichts passiert weiter. Trotzdem haben wir die Polizei gerufen. Standen beide darum. Das war eine nette Person. Corinna, liebe Grüße an Corinna. Sie kannte mich nicht. Ich habe dann irgendwann gesagt, sag mal, Corinna, das war echt peinlich. Aber ich dachte, bevor wir da 2 Stunden, weil in Berlin hat die Polizei viel zu tun, ne? Und das ist ein kleiner Autounfall gewesen. Und da habe ich gesagt, Corinna, hör mal, ich bin prominent. Mein Name ist Olli Schulz. Du kannst mich jetzt googeln kurz. Dann siehst du mal, ich würde jetzt niemals dich verarschen, wenn da, lass uns das mit der Versicherung klären. Wollte sie dann aber nicht, weil sie hatte die Polizei gerufen, sie hätte es sonst gemacht. Die war total nett. Die war auch total cool. Und die Polizisten waren auch cool und voll entspannt. Und das, die kannten einen dann und haben gesagt, ach, Herr Schulz. Und haben dann so nett, es war so ein nettes, ja, so ein bisschen so, als wenn ich, das Gefühl geben, die einem dann, die Berliner Polizisten geben, können einem das Gefühl geben, als wenn man doch hier schon Teil der Stadt ist. Obwohl das ja natürlich sich unmöglich anfühlt, natürlich selbst nach fast 15 Jahren, die ich hier lebe, dass man irgendwie sich als Berliner fühlt. Also ich bin Hamburger durch und durch, aber ich lebe hier auch gerne. Auf alle Fälle bin ich hier hinten raufgefahren und das war, ich hab richtig harte Tage hinter mir. Wirklich, ich schlaf direkt nach der Sendung direkt ein heute, Jan. Das muss ich sagen. Deswegen
leier ich. Ich habe das heute Morgen schon in deiner Insta-Story gesehen, dass du am Kölner Flughafen warst und irgendwie in irgendeiner Disco gestanden hast. Für
gestern Abend haben wir gedreht, ja, für eine Netflix-Serie, wo ich eine kleine Gastrolle habe, die von zufälligerweise, vielleicht weißt du es ja gar nicht, von deiner Produktionsfirma gemacht wird.
Wir machen eine Netflix-Serie?
Deine Produktionsfirma, die kleinen Zöglinge von dir, von denen du immer, wo du früher immer gesagt hast, Olli, ich glaube, das wird nichts mit denen. Die haben das jetzt auf die Beine gestellt. Wo wir immer so standen da oben auf der Balustrade und du hast immer gesagt, guck dir die an, die kleinen Lemminge. Das wird alles nichts. Aber sie sind billig, können kein Deutsch und sie machen, was ich will. Und die haben es jetzt hingekriegt. Und ich durfte mitspielen. Und danach bin ich dann über den Hohenzollernring gegangen. Und das ist ja echt eine Scheißbahn nach der anderen. Weil ich da das Steigenberger Hotel hatte. Und dann bin ich so irgendwie um 12 Mitternacht oder so ungefähr im Hotelzimmer gewesen. Und dann war da so eine Klimaanlage, die man nicht ausschalten konnte. Und dann kennst du das, wenn man müde ist und sich auf diesen Ton konzentriert, das ist das Allerschlimmste. Und dann habe ich irgendwie den Flug umgebucht und habe um 6.15 Uhr den ersten Flug irgendwie genommen von Köln zurück nach Berlin.
Ach, du hättest eigentlich länger in der Stadt bleiben sollen.
Und bist ja, eigentlich hätte ich bis um 12, aber ich habe gedacht, jetzt noch mal einschlafen und dann aufwachen und dann ist man geredet. Nee, dann
und vor allen Dingen in Köln, am Steigenberger, das Absteigenberger, beim
Friesenring
ist wirklich furchtbar.
Das ist nicht geil. Ich mag Köln ja gerne, aber ich mag das auch nicht. Und da sind auch so viele Assis, die da so rumstehen und so Biertypen, die dann auch einem hinterherrufen. Also manchmal wird, Olli, warte mal, Olli. Als wenn ich dann so stehen bleiben würde. Natürlich gehe ich einfach weiter. Man bleibt doch nicht stehen, wenn man nur, weil die einem erkennen oder sonst was. Und dann rennst du, findest es auch doof, bist genervt und wünschst, du wärst an einem anderen Ort. Zum Beispiel Ehrenfeld ist ein schöner Ort, oder? Es gibt schöne Plätze.
Ja, aber trotzdem ist das in Köln. Ich kann das schon verstehen. Niemand ist freiwillig in Köln. Übrigens, die Sendung heißt heute, passend zum ersten Advent, Kotze in der Kuschelecke. Und das ist tatsächlich was aus dem Leben gegriffen. Das ist ein Satz, den ich habe heute Abend gehört aus befreundetes Pärchen nebenan, so ganz süße zwei Zwillinge, Töchter, ganz liebe Grüße.
Ganz liebe Grüße.
Und die haben erzählt, dass das heute passiert sei in einer, wie heißt das nochmal, wenn die Schüler nicht nach Hause gehen, sondern so asoziale Eltern haben, die arbeiten und die Kinder in der Schule bleiben müssen.
Im Hort.
Nee, noch ein asozialer
Begriff. Kindertagesstätte.
Nee, noch Ganztagsschule, mega asozial. Also wenn die Frauen keine richtigen Mütter sind und die Väter und die Väter sich nicht durchsetzen können.
Wenn beide businessorientiert sind zum Beispiel.
Dann müssen die Kinder leider in der Schule abgegeben werden. Auch geil, wenn man das jetzt einfach so erzählt und dann schon die ersten anfangen, E-Mails zu schreiben über Instagram. Leute, das ist ein kleines Späßchen. Also in der Ganztagsschule. Und da hat wohl jemand in der Kuschelecke, hat wohl ein Junge sich übergeben, der hat den Magen-Darm und hat in die Kuschelecke gekotzt, woraufhin die mit Flatterband abgesperrt wurde in diesem komischen Ganztagsschulenraum, da wo gekuschelt wird.
Kontaminiert.
Und dann Kotze, warum, was ist denn los? Was seid denn so aufgeregt? Die Mädels so aufgeregt gewesen wohl. Da war Kotze in der Kuschelecke. Und das ist ein schöner Satz. Kotze in der Kuschelecke. Fröhliche Weihnachten.
Kotze in der Kuschelecke. Es ist aber mit Kotzen, wenn man Kinder hat, ne, dann wird man viel cooler mit dem Kotzen und sowas alles. Wenn das erstmal passiert, liebe Hörer, die noch keine Kinder haben und vielleicht damit mit diesem Gedanken spielen, Kotzen, Kacken, die ganze Sache, das wird alles so easy. Wenn ihr euch jetzt noch ekelt davor, ihr habt gar keine andere Chance, als irgendwie das Teil eures Lebens werden zu lassen.
Und es fängt ja nicht mal mit den Kindern an, sondern es fängt dann mit der eigenen Partnerin an, wenn ihr in einer heterosexuellen, wenn ihr das Privileg, hätte ich jetzt fast gesagt, aber es ist ja nicht immer nur ein Privileg. Aber
Liebe ist auch, wenn man dem anderen die die Haare hält beim Kotzen. Das ist nun
ja so. Genau. Das kommt aber, bevor man dann dem anderen quasi beim Herauspressen eines neuen Menschen zwischen die Beine guckt. Das ist dann schon nochmal die ultimative Steigerung. Und danach ist eh alles egal.
Oder
wenn man schön dabei ist, wie so eine Spinalanästhesie da gesetzt wird, so eine Nadel in den Rücken gestochen wird und so. Und dann der Anästhesist sagt, ach, ich glaube, es war zu spät. Oder habe ich getroffen? Oh Gott. Dass das keiner erzählt, ne? Dass das immer so verklärt wird und auch diese ganzen motivierten Pärchen, wie die dann anfangen, in welchem Raum soll unser Kind, in welchem Krankenhaus soll unser Kind zur Welt kommen? Welche Geburtsmethode? Es ist fuck egal.
Hauptsache es kommt lebend raus, auch wenn es jetzt bitterböse ist. Hauptsache es kommt lebend raus, das ist das Wichtigste. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das zu machen. Aber wenn das klappt, dann ist schon mal die halbe Miete später
wenn's,
auch drin.
Wenn es bei mir eines Tages mal soweit sein sollte, dann ich würde auf jeden Fall meine Partnerin dazu zwingen, eine Wassergeburt zu machen. Und zwar nur, weil ich das geil finde. Einfach weil.
Weil du im Wasser, dann stehen alle im Wasser in so einem See rum, ne?
Nee, ich. Und
was ist, wenn
es
Winter
möchte,
ist?
Ich möchte mit so einer Cohiba, oder was, oder? Ich möchte mit so einer Cohiba im Whirlpool sitzen und mir das vom Whirlpool aus angucken. Oder ist das nicht das, was mit Wassergeburt gemeint ist?
Ich habe keine Ahnung, Wassergeburt. Das ist, glaube ich, im See so, ne? Im See das Kind rauspressen und dann stehen da Leute und dann wird das gleich getauft oder so, keine Ahnung.
Ich habe ein Quiz für dich vorbereitet, um locker in die Sendung reinzukommen. Kotze in der Kuschelecke, weil ich weiß, dass du ein bisschen angeschlagen bist. Ich habe ein paar Themen auf dem Zettel stehen, die behandle ich gleich. Nur kleines Stichwort schon mal. Wölfe ist ein Riesenthema heute.
Und ich weiß, hier. Die Wölfe sind zurück.
Aber gleich.
Aus dem Osten.
Großes Quiz. Ich habe mir extra wirklich eine kleine Snacksauerei aus dem Rewe Togo geholt. Da geht jeder zweite Euro, den man im Rewe Togo ausgeht, geht direkt nach Afrika, nach Togo. Und da wird für arme Menschen in Afrika, Togolesen, kriegen dann Pappbecher geschenkt.
Lass mich raten, du beißt jetzt in die Snacks rein und ich soll raten, welche Snacks das sind.
Es ist nur ein Snack. Ich grenze es ein, das ist ein Chip. Mhm. Also Chips aus dem Segment der Chips.
Es geht jetzt nicht um die Geschmacksrichtung, sondern um die Art des Chips. Nein,
genau, und du musst raten, was es ist. Ich gehe ganz nah ans Mikrofon ran und du musst anhand des Geräusches herausfinden, was für ein Chip das ist. Ich führe ihn jetzt ein. Das ist kaputt gemacht. Das ist ganz wichtig. Wenn du eines Tages nochmal bei Tommy Gottschalks letzter Wetten, das Sendung, wenn du da nochmal mitmachen möchtest, das wäre die Gelegenheit,
nicht jetzt die
mal
Pointe schon versauen.
Üben. Pass auf, Achtung jetzt. Ein Chip.
Okay. Ein Chip.
Das ist ein Chip gewesen.
Ja, lass mich kurz analysieren. Ich habe einen Doppelknusper gehört. Das heißt, es ist ein Innenraum, ein Hohlraum vorhanden. Kann das sein? Sind das vielleicht Backofen? Lass mich noch nicht sagen. Backofenchips, weil ich habe gehört, du bist durch eine Wand durch mit den Zähnen und dann nochmal, glaube ich, hat's unten nochmal. Kannst du noch einen essen? Noch einen für mich?
Ja, gerne. Aha.
Das kann jetzt aber auch die Art sein. Ich glaube, das sind.
Jetzt, ich komme noch. Das ist übrig geblieben.
Das ist übergeblieben. Bleibt was über vom Chip? Sind die so noch mit irgend so Plastik drumherum oder was? Dass man nicht alles mitessen kann?
Ich mach nochmal einen rein, dann hören wir, was am Ende das Geräusch ist.
Mach nochmal einen rein.
Es ist sehr crunchy am Anfang und es wird dann am Ende sehr, sehr feucht.
Und mit Füllung oder was? Nein, das Feuchte ist dein Speichel.
Aber der Speichel macht ja was mit den Chips. Meine Damen und Herren, wenn Sie es wissen, schreiben Sie eine Postkarte an das ZDF. Stichwort.
Ja, dann ist das sind Dinosaurier-Chips. Das sind diese kleinen Dino-Chips, die crunchigen, die Dinos.
Fast.
Kleine, geformte, so Fische oder irgend so ein Ding, die innen auch so ein Raum.
Fast. Darf ich mit ran?
Ja. Hallo Sue.
Hallo.
Sue Holler, ja.
Hallo Sue. Ist es der Pombeer?
Absolut der Pombeer, natürlich. Woher weißt du das?
Weil Sue selber ein kleines Schlemmermaul ist. Hallo
Sue,
herzlich willkommen.
Ich dachte zuerst sind diese Bacon-Dinger, diese dicken.
Ach so.
Ja.
Und dann haben Henk und ich, also Henk war mein Joker.
Henk wusste es.
Ja.
Ich habe gedacht, das sind Ofen, diese Ofendinger, da gibt's auch noch so eine Dinos. Aber ich habe nur ein paar von, dann wird mir echt, die finde ich auch echt ätzend, die Dinger auf Dauer.
Wenn man die aufmacht, dann muss man das auch durchziehen und dann wird einem echt schlecht, du hast recht.
Ja, also das ist eine Sache im Alter. Früher habe ich wirklich, also als ich Hardcore-Bon geraucht habe, vor 20 Jahren, 1996 in der Gärtnerstraße 21, da habe ich an einem Abend 3 Tüten Chips weggeatmet und hatte immer noch Bock auf Chips. Also das geht nicht. Und inzwischen liegen die wochenlang bei mir rum. Und das können sogar die guten Kettler sein. Das ist einfach so, weil du auch dann weißt, wie viel Fett das ist und wie ätzend. Und du hast langsam verstanden, was dein Körper will und was er nicht will. Ich gebe ihm überhaupt sehr wenig von dem, was er will. Aber das ist irgendwie echt ein bisschen weggefallen mit den Chips auf Dauer. Aber du bist ja auch noch unter 40. Du bist noch eine richtig kleine.
Ja, aber ich merke schon, es schwabbelt und es fettet schön an und so. Aber ich habe überlegt,
wenn wir Klassenkameraden gewesen wären, hätte ich dich auch zum Kiffen verleitet vielleicht. Und dann wärst du auch so eine richtig dicke Mumie geworden. So eine Fressmaschine. So wirklich, der dicke Böhmi. Und am Bong und fressen. Wirst wahrscheinlich genauso wie jetzt. Zum Glück, dass wir uns so spät kennengelernt haben.
Ich glaube, du hättest es aber nicht geschafft, mich zu verführen. Das haben schon ganz andere versucht.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, du hättest aber auch immer, wir hätten gegenseitig uns versucht, ich hätte versucht, dir auf meine Seite und du mich auf deine zu ziehen.
Nee, wir wären auf jeden Fall nicht gut miteinander ausgekommen, bin ich mir ziemlich sicher. In der Zeit war das ganz schwierig. Das ist ganz gut, dass wir uns zu spät kennengelernt haben. Also so viel, so ein kleines Einstiegsquiz. Es ist der erste Advent und ich esse Pommes und Olli ist kaputt. Es ist also alles wie immer.
Ja, aber ich kann ein bisschen was erzählen, warum ich kaputt bin, aber ein wichtiges Thema mach du.
Ja, gerne. Das wichtige Thema diese Woche, was mich wirklich beschäftigt hat, ist der Wolf. Die Wölfe sind wieder zurück. Und es ist ganz interessant, dass mit den Wölfen eigentlich das Gleiche passiert wie mit Migranten oder Flüchtlingen. Es wird so ein Angsttuch über das Thema Wolf gelegt. Es ist absolut überhaupt noch nichts passiert mit Wölfen. Trotzdem.
Na, die reißen Tiere schon, aber die, ja, ja.
Und irgendwas. Naja, selbst das, da werden viel mehr Rehe vom Auto überfahren, als dass da ein Wolf mit was zu tun hat. Das ist tatsächlich echt so ein Ding, das ist offenbar den Leuten Unbehagen bereitet, nicht mehr in den Wald gehen zu können, ohne vielleicht eventuell zu denken, dass man da nicht alleine ist, sondern ein ebenbürtiger Gegner mit seinen Kumpels abhängt. Und wenn man sich da verläuft, irgendwie im Wald, in Hessen oder sowas, oder in Norddeutschland, dass man einfach einen Wolf an Bein theoretisch bekommen könnte. Es ist noch nicht kein dokumentierter Todesfall in Deutschland, ich glaube in den letzten 500 Jahren oder sowas. Es ist wirklich nur so eine totale...
Ist auch scheiße für die ganzen Kinderschänder, ne? Oder wenn die da im Wald, also die können ja nicht mehr im Wald dann...
Das ist nämlich auch das, was ich dachte, die Kinderschänder und die Leute, die Leichen verbuddeln, das sind die Ersten, die unter den Wölfen leiden.
Ja, wahrscheinlich, das sind die Ersten, die sich beschweren jetzt wahrscheinlich, dass der Wolf nicht mehr...
Wer kommt als Nächstes? Dann beschweren sich die Menschen beim Recyclinghof, wenn immer mehr Leichen irgendwie in die Altpapiertonne geworfen werden. Und so wird dann der Hass auf den Wolf immer findet seinen Weg in die Mitte der Gesellschaft. Und er ist jetzt hier im Titel, Spiegel Online, mutmaßlicher Wolfsangriff in Steinfeld. Und erst am Mittwoch, das heißt noch in 4 Tagen, kommen die DNA-Ergebnisse zurück. Aber ich habe diese Geschichte aus Steinfeld. Soll ein Mann in Niedersachsen, im Landkreis Rotenburg von einem Wolf angegriffen worden sein.
Habe ich gelesen.
Auf dem Friedhof, habe hinter sich gefasst und habe einen Widerstand gespürt. Und dann war er sich ziemlich sicher, dass es ein Wolf war. Und jetzt haben da irgendwie so DNA-Leute noch, wird getestet, ob es wirklich ein Wolf war. Ist also nicht ein bisschen gebissen. Und das ist es reicht für Seite 1 Spiegel Online Titelmeldung. Und die Menschen sind in heller Aufregung. Die Straßenlampen brennen jetzt länger, weil man Angst hat vor dem Wolf. Und ich habe mich die ganze Woche gefragt, woher kommt das? Woher kommt das, dass es den Menschen so
viel Angst vor dem Wolf bereitet?
Ja, überhaupt
nicht. Weil es ein krasses Tier ist und weil es einfach so, glaube ich, so eine Angst, Urangst. Das liegt auch, viele Sachen liegen auch in unseren Urängsten, kommt von unseren Vorfahren vielleicht. Keine Angst. Früher waren die Wölfe derbe im Rudel, haben zusammen sich kleine Babys gegriffen und waren die mächtigen Player, als der Mensch noch nicht so entwickelt war, sich gegen den Wolf zu wehren. Und der Wolf hat den Menschen vielleicht lange fertig gemacht. Oder ist ja auch so, stell dir mal vor, du bist alleine im Wald und da kommen Rudel Wölfe und umzingelt dich. Hast du keinen Bock drauf.
mit Baseballschläger und Fahrradcamp.
Mit Baseballschläger und da... Einer hat einen Ghetto-Blaster, einen macht Mucke an und dann sagen sie so, jetzt geht's rund, du weißt genau, du kommst nicht mehr aus der Nummer raus. Ja, genau. Oder es ist, vielleicht brauchen wir, die haben sich ja auch alle verehrt aus dem Osten, vielleicht brauchen wir auch irgendwie so eine Anlaufstellen für die Wölfe, so Rückführungsquellen, also damit die wieder zurückfinden, keine Ahnung, oder?
So wie so Methadon-Ausgabestellen, so Menschenfleisch-Ausgabestellen.
Mensch, für Wölfe.
Wo die dann so kontrolliert ausgegebenes Menschenfleisch von Leichen, die von Leuten schon gestorben sind.
Ja, wir müssen aufpassen, dass die Wölfe nicht wieder Überhand gewinnen über den Menschen. Irgendwann haben wir wieder Wölfe mit Gesichtstattoo, die irgendwie Instagram machen oder so, keine Ahnung.
Nee, weil ich glaube, es ist diese Vorstellung, dass der Mensch, wenn du jetzt nachts um zwei auf der Landstraße einfach mal den Wagen stehen lässt und in den Wald reinläufst, da passiert überhaupt nichts. So ein
was
verschreckter
man ja auch häufig macht.
Nee, aber jetzt mal so nur die theoretische Möglichkeit. Oder du wohnst auf dem Land und hast so ein schönes Riesengrundstück dir gerade auf dem Land gekauft, weil du es in der Stadt nicht mehr aushältst und du bist gerade dabei, irgendwie für den NDR eine Sendung zu produzieren, um den Menschen zu zeigen, was für eine geile Idee das ist, auf dem Land zu wohnen. Und auf einmal denkst du dann so, verdammt nochmal, wenn ich da jetzt reinlaufe in den Wald, dann ist da auf einmal jemand. Da gibt's auf einmal einen Gegner wieder. Und das halten die Menschen, glaube ich, nicht aus. Und ich finde das eigentlich falsch. Ich finde es eigentlich ganz geil, in einer Welt zu leben, wo du weißt, wo es dunkel ist, da wartet ein Gegner auf dich, der nicht nach deinen Regeln spielt. Das ist so ein bisschen.
Sagst du aber auch nur so lange, bis er dir den Kehlkopf zerfetzt hat und dann irgendwie deine Gebeine irgendwie auffrisst und so.
In Köln unwahrscheinlich mit den Wölfen, weil die werden erstmal von KVB-Kontrolleuren fertig gemacht und über den Ring kommen die eh nicht drüber. Weißt du, also die Wölfe werden am Ring festsaufen und dann kommt in der U-Bahn kriegen die Probleme mit dem Stempeln und so. Also in Köln schwierig. Und auf dem Land, aber dass du wirklich ein Raubtier in Deutschland hast, finde ich eigentlich ein ganz geiles, beeindruckendes Gefühl, dass du merkst, da ist jemand, der dir das Wasser reichen kann, wenn du nicht aufpasst, wenn du nachts auf dumme Gedanken kommst, zum Beispiel in den Wald reinlaufen, ist auch wirklich eine scheiß Idee. Das konnte man jetzt so 150 Jahre machen, nachts in den Wald reinlaufen, nie was passiert. Und jetzt
haben die wenigsten gemacht, nachts in den Wald rein.
Machst du das nicht mehr?
Also mit meinen Freunden früher, wir sind durch Nienhofer Gehege mit dem Auto, mit meinem Golf gefahren und dann habe ich so eine, das darf ich jetzt gar nicht erzählen, aber dann sind wir da mit echt hoher Geschwindigkeit irgendwo so einen Waldweg und habe ich das Licht ausgemacht und dann für so 10 Sekunden und dann wieder angemacht und alle haben geschrien. Also ich war da auch, Und aber jetzt würde ich nicht mehr alleine im Wald auch unbedingt, wenn ich da nicht wohnen würde. Es zieht mich nicht in den Wald nachts. Also tagsüber gerne Spaziergänge durch den Grunewald, aber ich verstehe das aber auch mit der Angst. Aber das ist eine Urangst, glaube ich, beim Menschen mit dem Wolf. Aber irgendwie mag ich Wölfe auch und ich glaube, die tun einem auch nichts. Ich glaube auch, dass ein Wolf, wenn jetzt ein Wolf ankommt, ich glaube, ich bin stärker. Ich würde ihm direkt in den Magen treten. ich habe wirklich dicke Beine. Ich glaube, dass ich den einfach so doll treten würde, dass der sofort keinen Bock mehr hatte, weiterzumachen.
Ja, oder seine Kumpels. Wolf-Clans. Wolf-Clans kaufen Immobilien im ländlichen Raum auf. Und
wie war das? Wölfe sind Rudel oder sind... Nee, Füchse sind keine Rudeltiere. Wölfe sind Rudeltiere. Genau, so ist es. Ne?
Boah. Ja. Ey, ich habe letztens mitten in der Stadt einen toten Fuchs gesehen. Mitten in der Kölner Innenstadt. Toter Fuchs.
Ich sehe dauernd, kein Witz, in Berlin siehst du dauernd Füchse auf der Straße, wenn du nachts Auto fährst. Also vor allem in der Nähe von Grunewald. Die rennen hier rum, die laufen rum, die gehen in die Clubs, die legen auf, die sind mittendrin, die sind Teil der ganzen Subkultur hier in Berlin. Ist dir eigentlich aufgefallen, wo wir gerade über Berlin reden, wie viele Serien gerade rauskommen, wo es um Berlin geht? Da gibt es diese Serie Beach, dann gibt es natürlich Babylon Berlin und dann gibt es noch so 3, 4, 5 Serien, die alle in Berlin spielen. Kannst du ja noch so viel über Berlin bebashen, wie du willst, aber irgendwie scheinen die Filmproduzenten zu denken, das ist gerade der Melting Point, wo alles abgeht. Ja. Hast du dir Babylon Berlin angeguckt?
Habe ich nicht gesehen und habe auch kein Interesse, das mir anzugucken, leider. Leider nein.
Ja, Mann, ich habe die ersten 3 Folgen gesehen, weil ich das auch unbedingt sehen wollte. Mega Besetzung und so. Aber ich muss eine Sache sagen, Tom Tykwer, der wirklich ein Kunstverständnis hat und bestimmt ein guter Regisseur ist, ich komme mit dem nicht klar. Es gibt immer einen Punkt bei den Tom Tykwer Filmen, wo der irgendein stilistisches Mittel einsetzt, wo irgendwas macht, wo ich komplett raus bin. Und das war bei Babylon Berlin, glaube ich, in der 3. Folge, da tritt so eine, ich glaube, russische Sängerin, es spielt ja in den 20er Jahren in Berlin auf und singt so ein Lied, was so Rammstein angelehnt ist und dann tanzen alle in so einer Performance,
so Lala Land alle.
So La La Land-mäßig, aber ich finde, er kriegt diesen Switch nicht hin zwischen Kunst und Ernsthaftigkeit. Und was mich an der Serie einfach wahnsinnig gestört hat, es gab nicht einen Charakter, wo du mitfieberst oder den du sympathisch findest. Es gibt keinen, den ich denke, den finde ich geil. Und ich finde auch, dass das eine sehr hohe, schwierige Kunstform ist, die Tom Tykwer da, an der er sich versucht. Und das können auch echt, also es ist auch alles gut und schön, sich anzuschauen, aber es holt mich nicht ab, wie man so schön sagt. Es holt mich einfach nicht ab. Und das Gleiche hatte ich bei Deutschland 86 auf Amazon, habe ich mir angeguckt, ist mir zu stressig geschnitten, ist mir zu aufgesetzt, ist mir zu Kunst, aber irgendwie dann doch auch nicht. Und jetzt soll Beat ganz gut sein, die Serie. Die habe ich noch nicht gesehen. Aber wenn ich mal einen Filmtipp kurz abgeben darf, auch an dich, für alle, die Netflix haben, ja. Die Coen Brothers haben einen neuen Film gemacht. Das sind mehrere Kurzfilme. Und der Film heißt The Ballad of Buster Scruggs. Und das ist somit das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Das sind, glaube ich, 7 oder 8 verschiedene Kurzgeschichten, die alle im Wilden Westen angesiedelt sind. Und die so wunderschön. Und die, genau, die kriegen das hin. Die Coen Brüder, Regisseure und Macher von Big Lebowski, von Fargo, Old Man, No Man for Old Country oder wie auch heißt, diese no ganzen Filme, die sie gemacht haben. Genau, das sind alles tolle Filme. Die sind alle ein bisschen nihilistisch angehaucht, trotzdem aber auch sehr verspielt, sehr düster, dann auch wieder sehr lustig. Und die können halt zwischen diesen ganzen Stilen so rumswitchen. Und eine Geschichte möchte ich kurz erzählen, die ist mit Liam Neeson. Das eine, die spielt in der Gründerzeit. Sie fahren von Dorf zu Dorf und er ist jung dabei, der hat keine Arme und keine Beine mehr, kann aber unheimlich gut Shakespeare und alles Mögliche zitieren und tritt jeden Abend in diesen Dörfern auf. Und es kommen immer weniger Leute und Liam Neeson, der putzt ihm die Zähne, es fängt alles ganz rührend an und er kümmert sich um diesen Jungen und verdient sein Geld mit ihm. Und dann sitzt er da vor diesen Rednecks und fängt an, schön geistige Kunst zu zitieren. Und du siehst, wie es immer weniger Leute gibt, die das irgendwie interessant finden. Und diese rohe Gewalt, die da herrscht, diese Leute, die einfach da gerade sind, dieses Land zu gründen oder dieses Dorf. Und irgendwann entdeckt er in einer Stadt jemand anders und der hat einfach nur ein Huhn. Und das Huhn ist dressiert und macht Tricks. Und die Leute, die ganzen Bauern, interessieren sich nicht mehr für seinen Zögling, der ohne Arme und ohne Beine da ganz tragisch irgendwie jeden Abend Sachen zitiert. Und holt sich irgendwann dieses Huhn. Und das ist so ein Sinnbild dafür, das hat mich echt fertig gemacht, Jan, weil dafür, dass irgendwie in irgendeiner Zeit, jederzeit in dieser Welt oder in dieser, wo wir leben, dass irgendwann die Kunst verschwindet, weil irgendwas Rohes oder irgendwas Derbes passiert und irgendwas Krasses. Und das ist so sinnbildlich dargestellt, das hat mich wirklich mitgenommen, weil da diese Typen, die alle, das auch, die sind auch aufgestanden, während er da so zitiert hat. Und das ist alles sehr, sehr gut gefilmt und gemacht. Und das ist so ein Ding, wo ich immer so Angst vor habe, wie die Nazis damals, die so in den 30er, 40er Jahren die Juden verjagt haben und alles gemacht oder verfolgt haben und so viel Kunst zerstört haben und so viel Kultur und so. Und das ist generell immer wieder passieren kann, dass irgend so eine Gewalt irgendwann alles niederwalzt. Das wird da so in dieser kleinen Geschichte wunderschön und sehr traurig dargestellt. Ja. Kann ich jedem nur empfehlen, tolle Serie von den Coen Brothers. Für mich, glaube ich,
schon von schon von vielen gehört, dass, aber alle sagten immer so, ja, ist ein bisschen melancholisch und schwermütig, muss man
wollen. Ich mag das ja. Muss man wollen, ich mag das, aber es gibt aber auch ein paar aberwitzige Momente. Die erste Geschichte gleich über diesen Hauptprotagonisten ist wirklich sehr, sehr witzig und sehr, sehr toll. Und man guckt sich diese Sachen einfach gerne an. Die haben irgendwie so ein Händchen dafür, zu wissen, wann, wie, was gemacht werden muss und es dich irgendwie ergreift. Okay, ansonsten bin ich serienmäßig bei Dings Weißensee. Hast du das jemals geguckt? Das finde ich toll.
Habe ich mal versucht, also reinzuschauen und auch da, wie oft schon in der Sendung gesprochen, deutsche Fiction, es ist einfach, es haut mich leider immer raus, wenn du dann irgendwie siehst, da wollte sich einer selbst verwirklichen und da geht wieder Form vor Inhalt und es ist einfach ein unglaubwürdiger
Dialog. Aber das finde ich dann nicht. Ich finde, das ist eine wahnsinnig gute erzählte
Geschichte. Das meine ich jetzt nicht bezogen auf Weißensee. Ich hab das schon registriert, das ist eine wahnsinnig gute, leise gemachte Serie mit glaubwürdigen Dialogen.
Florian und Lukas auch mega Schauspieler.
Genau. Muss man
auch sagen, ein toller Schauspieler. Genau.
Also eigentlich ganz, ganz schön. Ich habe, glaube ich, sogar 4 oder 5 Folgen, drei oder 4 Folgen gesehen. Habe aber dann irgendwann, ich glaube, weil Deutschland 86 auch parallel dazu irgendwie dann bei mir auf dem Tisch lag.
Nee, das war, du meinst Kudamm 44, das lief.
Nein. Weißensee, und dann habe ich Deutschland, ich habe das zu spät gesehen. Es kam Deutschland 86 raus und dachten alle, ja, guck erst Weißensee. Und habe ich erst Weißensee angefangen, habe dann mal bei Deutschland 86 reingeguckt. Und dann war mir das Thema DDR so ein bisschen über, auch weil ich immer an Florian Henkel von Donnersmarck denken muss. Und dann kriege ich immer schlechte Laune.
Ich weiß.
Das Leben der anderen. Ein ganz toller Film und so mit ganz tollen Schauspielern.
Ich finde den Film schwierig, und das so. Leben der anderen. Ich finde ihn irgendwie schwierig. Ich finde die Geschichte schön, aber ich weiß gar nicht, ob sie in dieses Korsett der DDR unbedingt keine also es ist ein lange Geschichte, das ist so ein Nerdkram jetzt. Aber der Film ist okay. Ja, auf alle Fälle.
Ich finde Florian Henkel von Donnersmarck vor allen Dingen schwierig. Also ich finde den, das finde ich einfach, diese unglaubliche Belastung, wenn du mit deinem ersten Film einen Oscar bekommst, du kommst da nie von weg. Das ist einfach, du läufst dein Leben lang dann dem Drachen hinterher und du wirst nie wieder so erfolgreich sein bei dem ersten Ding. Und dieses neue
Werk. Das haben ja viele Künstler.
Werk ohne Autor. Also da habe ich wirklich von Leuten, die sich das angetan haben nach dem Trailer und nach dem, was man darüber gelesen hat. Und ich habe gedacht, lass die erstmal vorlaufen, ob sich das lohnt, die 3 Stunden meines Lebens zu verschwenden. Und die haben wirklich am Ende, also wirklich 2 Leute, von die wirklich hart gesotten sind, sind auch rausgelaufen, weil der einfach so scheiße war, ihrer Meinung nach.
Ja, das ist auch scheiße. Genau. Aber es ist halt das große Problem. Ich wollte mal so ein Lied machen, da hatte ich den Refrain, denke so, also auch bei Musikern zum Beispiel, wenn die erste Platte geil ist und du gleich denkst, du hast alles erreicht schon oder so, das ist ja so, ich wollte so ein Lied machen, da ging der Refrain, zu jung, zu geil, zu früh, zu fame, jetzt hast du charakterlich ein Problem. Oder irgend so ein Scheiß, weil es ist ja nun mal so, dass du irgendwie sofort den ganzen Fame und alles und alle finden dich geil und jeder will dich und wie willst du denn dann nochmal in Ruhe zur Kunst wiederfinden? Deswegen ist es schon ganz gut, wenn du nicht gleich mit deinem größten Werk anfängst. Aber das kannst du ja auch nicht bestimmen. Ja. So ist das halt. Jan, ich würde gerne ein bisschen Musik auf die Playlist packen heute. Es gibt so viele Sachen, die ich gerade momentan gut höre. Es ist der Winter, es ist Herbst. Es ist genau die Zeit für mich, Musik zu hören, mich aufs Sofa zu liegen und einfach mal eine Platte durchzuhören. Die Augustines, ne, sind mir manchmal zu emotional. Aber ein Song, Walkabout, gab's auch bei irgendeiner Serie, glaube ich, lief der mal. Der knallt mich weg. Und wenn ihr den Song hört morgens, wenn ihr auch mal durchgemacht habt, die Sonne geht auf und ihr sitzt im Auto und fahrt irgendwo hin, jetzt über Winter in eure Heimat, wenn ihr irgendwo auch nicht zu Hause lebt oder so, knallt euch den Song, zieht euch den Song rein, weil der hat so eine wahnsinnig pathetische, aber mitreißende Stimmung, die mich manchmal richtig kickt. Augustines mit Walkabout packe ich auf unsere Liste. Und dann würde ich gerne noch einen Song auf die Liste packen, wenn ich darf, ja. Und zwar von Melody Gardot. Und der Song heißt Your Heart is Black as Night. Den mag ich sehr, sehr gerne. Melody Gardot heißt die. Genau, das sind meine beiden Songs.
Ich habe 2 Songs. Zum einen nochmal ein Ärzteklassiker, den ich letzte Woche vergessen habe. Mit dem Schwert nach Polen, sag mir warum, René von der Bestie Menschengestalt. Fand ich immer schon als auch junger Jugendlicher im wahnsinnig. Ich glaube, ist Heinz Strunk nicht sogar am Anfang dabei? Nee. Ja, doch. Ich glaube, Heinz Strunk singt am Anfang oder macht das Intro.
Stimmt, der macht da irgendwas mit. Genau.
Hast du recht. Genau. Oder ist es bei Gehirnsturm? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der Song ganz toll. Auf der
Planet Punk oder so. Oder
nee. Da macht er auch was mit, aber er macht auch bei Bestie Menschengestalt macht er auch was mit. Also mit dem Schwert nach Polen, sag mir warum, René. Und dann habe ich mich über Spotify tatsächlich, weil ich irgendwie das Songradio von Standard von Jizzes und Trettmann und dem, das irgendwie habe ich mich da reingehört.
Ja. Und dann kam da Standard ist ein mega Ohrwurm, ne?
Es ist leider so ein und hat er das neu eingerappt oder ist das ein Sample aus dem
Jetzt ist der C500 Standard. Ich weiß genau, es nicht, aber es klingt so, als wenn er es einfach gesampelt hat, aber er hat ja sowieso, ich glaube, er war ja im Studio, musste diesen Part am Ende rappen, dann kann er auch nochmal Standard ins Mikro brüllen. Wahrscheinlich hat er es nochmal gebrüllt, aber es klingt genauso.
Ich habe auf jeden Fall meine Jizzes Parodie ist einigermaßen, also ich bin wirklich kurz vor, ich mache jetzt eine neue Radiocomedy bei RTL, wo ich Jizzes parodiere.
Ja. Es ist auch gerade so
Arno und der Morgencrew.
Da können wir gleich mal drüber reden. Ich habe gestern Abend, als ich im Hotelzimmer nicht schlafen konnte, mich im Internet mal wieder ein bisschen ausgetobt und habe mir angeguckt, was so los ist bei Bushido und Capital Bra und die haben jetzt Ärger mit Fair Flair. Warum? Weil Flair ist fair inzwischen, weil, keine Ahnung, weil Bushido auch immer, aber Flair hat so ganz sachlich und cool reagiert. Das sind auch Zeiten, wo sich einiges ändert. Also Flair zu dissen ist nicht mehr cool. Früher haben das alle immer gerne gemacht und Farid Bang war damit sehr erfolgreich. Aber als Kollege das gemacht hat, ist mir aufgefallen, da war schon der Ofen aus. Der Song war schon nicht mehr, das war so ein bisschen, das hätte er nicht machen
super,
müssen.
Super Bild bei Kollege, super. Mhm.
Und wie super Bild, was meinst du? Das habe ich nicht verstanden.
Alles gut. Ich habe auf jeden Fall mich über das Spotify Radio mich in die 187 Straßenbande rein verliebt oder zumindest also Bones MC und Raf Camora mit einem wirklich wahnsinnig lustigen Song, der Nummer unterdrückt heißt.
Also ja,
kennst du den?
Ich kenne das. Das kenne ich, das Lied Nummer unterdrückt.
Es ist wirklich schon sehr lustig.
Ja, es ist. Ach komm. Ich habe Palm aus Plastik 2 gehört und fand das nicht gut. Das hat mich überhaupt nicht. Ich finde, aber weißt du was, ich höre das auch schon viel länger als du und bin schon viel länger da im Game gewesen. Ich bin da jetzt schon wieder raus und suche den nächsten neuen heißen Scheiß. Quatsch, Mann. Aber ich fand das irgendwie so gewollt, hitmäßig. Aber der Song ist ganz witzig. Mach den mal rauf. Der ist lustig.
Nein, der Song ist ganz witzig. Das ist nämlich, ich hatte absolut gar keine Ahnung. Ich habe nur irgendwie mal gelesen, Bones MC, irgendwas Frauenfeindliches wieder bei Instagram, irgendwie Waffen gezeigt und so mega Kernasi und so. das war mein Berührungspunkt mit ihm. Ja. Und dann dachte ich auch immer dafür, dass er Lass den, dass alle sagen, ah nee, das ist ein Asi, lass den, der ist scheiße. Das ist mir schon ein sehr lustiger Song gewesen, mich total gefreut.
Na, das ist vor allem ist der Typ das ganze Genie dahinter und der ganze kluge Kopf, der, glaube ich, da alles organisiert und also was 187 angeht, das der hat auch so, wurde mir zugetragen, dass sein Onkel bei den Stranglers spielt, was ich völlig absurd finden würde, wenn das wahr ist, aber vielleicht stimmt das tatsächlich. Die mit Here Comes the Sun und so, die haben verschiedene Hits gehabt und da spielt er, glaube ich, irgendwie mit. Wenn das richtig ist. Aber ich will auch keine Fehlinformationen ins Netz packen, weil ansonsten ist im Netz nämlich alles nur Real Talk und alles sind wahre Informationen. Ey, was ich gestern an einem Scheiß im Internet gesehen habe, Wahnsinn. Wir machen kurz Pause, sind gleich wieder da. Genau.
Bis gleich.
One man, one land, an unconditional love. Jan Böhmermann supports Ethiopia.
Hier ist Fest und Flauschig. Mein Name ist Olli Schulz. Jan, bist du noch da eigentlich?
Ich bin noch da, Oliver. Jan, natürlich, wo soll ich denn sonst sein? Also, na klar.
Und das ist gut, dass du noch da bist. Ich habe mir einen kleinen Weißwein eingeschenkt, damit ich noch ein bisschen, vielleicht pusht mich das jetzt noch. Ich habe noch so ein kleines Schlückchen gehabt bei mir gerade hier im Kühlschrank.
Alkohol ist immer gut, pusht immer, wirklich.
Ein klein bisschen hilft manchmal, darf man auch mal ruhig machen, das ist völlig legitim. Ich wollte dir Folgendes erzählen, mir ist Folgendes aufgefallen, ne? Die ganzen Berichte auf Spiegel TV über arabische Familienclans, ne? Und jetzt hat Bild hat auch noch so einen Bericht gemacht, eine Inside-Story auf Bild Plus, habe ich nicht gesehen, nur den Trailer. Und dann gibt es
kurz,
noch
ich kann für dich kurz reingehen, ich habe Bild Plus.
Ja, ich will,
Entschuldigung.
Ist okay, ey, wir sind unter uns beide. Aber pass auf, genau das Ding, ne? Und ich finde, man erkennt kaum noch einen Unterschied zwischen vier Blogs oder four Blogs und dem Bildbericht. Das ist alles, die benutzen die gleichen Drohnen, es ist die gleiche Story ein bisschen. Es verwischt so ein bisschen zwischen Realität und zwischen dieser Serie, weil da ja auch Typen mitspielen, die tatsächlich in Neukölln leben und vielleicht dem Ganzen so ein bisschen zugänglich sind, dieser ganzen Szene, sage ich jetzt mal so. Und dann hat auch noch hier unser lieber Freund Klaas Häufer-Umlauf so einen Gag gemacht, so einen Einspieler, wo die durch Berlin laufen und sagen, wo sind denn hier die arabischen Clans? Und alle so, ja, hier passiert gar nichts in Neukölln. Da sieht man so Bürger, das ist fand ich so mittelgut, ehrlich gesagt. Nichts gegen meine lieben alten Kollegen, aber das war so ein ziemlich schwacher Gag. Aber irgendwie verwischt das alles so, weil jeder gerade, das ist gerade so ein Hype-Ding über arabische Großfamilien und das zu berichten und das auch so zu verkulten so ein bisschen. Ich, keine Ahnung, so das ist, es verwischt alles. Man weiß gar nicht mehr. Und das ist auch so mit Bushido und Capital Bra und diesen ganzen Leuten, die sich da mit allen anlegen und sich aus einer Familie rauskaufen und in die nächste gehen. Es ist alles so aberwitzig. Es ist auch ein Zeichen dafür, wie verloren diese Welt ist so ein bisschen. Hast du das ein bisschen verfolgt? Gar nicht, ne?
Ja, doch, ich habe das total verfolgt und wir haben doch auch bei unserem Jubiläum da in Hamburg länger drüber gesprochen, dass das so ein bisschen, dass so ein popkulturelles Phänomen ist und das ist, dass das eben gerade so war, auch so ein, weißt du, genau so ein Thema wie Wölfe eigentlich. Ob das jetzt Clans sind oder Wölfe, das ist echt so ein Ding, langsam merkt man, vor Flüchtlingen Angst haben, das zieht nicht mehr so richtig. Man braucht was Neues, wovor man Angst haben kann und noch bin ich unentschlossen, ob das nächste große Ding Wölfe oder Clans werden. Ich glaube Wölfe, weil Clans, das kann man dann auch eher eingrenzen, weil man weiß, die sind dann da oder es gibt gar nicht so viele oder so. Aber bei Wölfen, da weiß man nie, ob da nicht eventuell ein Wolf drin ist. Und beim Clan, das siehst du ja relativ schnell, wenn da einer drin ist oder nicht. Weißt du?
Das siehst du, aber Clan im Wolfspelz gibt's auch. Kann auch alles Mögliche sein.
Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt so 10, 20 Wölfe aus Brandenburg überlegen, sich in Berlin-Neukölln irgendwie eine Shisha-Bar aufzumachen, dann verschmelzen diese beiden großen Angstkomplexe zu so einem riesengroßen, vielleicht wenn, weißt du, oder wenn die
Clans... Und dann wird das noch größer und dann macht Spiegel TV noch einen Bericht erst über die Wölfe, dann über die Abu Shakas und das, und irgendwann, es wird alles immer verrückter auf alle Fälle.
Ich sehe schon das suffisante Grinsen von Maria Gretz oder diesem anderen Notmoderator, der es ja alle zwei Wochen immer macht, oder macht es, glaube ich, macht nur noch der Typ bei Spiegel TV, ne? Oh, wir haben lange keine Spiegel TV-Vorhersage mehr gemacht. Seit wir das nicht mehr machen,
müssen wir mal wieder machen. Aber
ist das auch verschwunden, das Ding, glaube ich, ne?
Weil das läuft jetzt montags, glaube ich, Spiegel TV.
Uncool, das finde ich echt uncool. Da muss man wirklich mal Sat.1 und RTL mal wirklich mal echt einen wirklich dicken Daumen nach unten. Da habt ihr wirklich euch keinen Gefallen mitgetan. Und die Spiegel TV Community, also was ich in den Foren lese und so bei hier Dings, sag schnell, in diesen ganzen Kultforen im Internet, in den Newsgroups,
Kult von. Ja,
wir Spiegel-TV-Fans, wir hängen noch in Newsgroups ab und da sind wir alle ganz gar nicht angetan davon. Das ist, war kein cooler Move. Aber es sind immer noch die gleichen Leute dabei. Maria Gress immer noch in dem Kleid und dann der andere Dünne jetzt mit den Haaren. Dann immer Klaas Meyer-Heuer klingelt bei irgendeinem Nazi in Ostbrandenburg da an der Tür.
Der Typ mit dieser Stimme im Hintergrund, der hat auch echt Eier, der nervt alle Leute, der hat auch so eine Stimme.
Ja, ja.
Und vor allem, er fragt dann auch immer nur so, was sagen Sie denn jetzt zu den Anschuldigungen? Er bringt jetzt auch nicht wirklich irgendwie wirklich irgendwas an, sondern er läuft hier mit dem Kameramann hinterher und fragt, was sagen Sie denn jetzt? Haben Sie denn jetzt eigentlich das Geld
geklaut? Herr Bones MC, ist Ihr Onkel jetzt bei den Stranglers? Herr Bones MC, wie ist das denn jetzt?
Ich hau dir aufs Maul. Wenn die mal irgendwann bei uns stehen vor der Tür, dann wird man doch versuchen, wegen irgendeinem Skandal. Ich mache die Tür auf und da steht das Team von Spiegel TV.
Du kannst mit deinem Hausboot wenigstens ablegen, wenn die da vor der Tür stehen. Tschüss.
Ich habe ja keinen Motor am Hausboot.
Mit so einer Stange wie in so einem venezianischen Ruderboot. Ein geiles Spiegel TV-Material, wie der Bedrängte mit seinem Haus einfach abhaut.
Genau, aber die würden mit so einer Nussschale hinterherkommen. Die würden alles versuchen. Alles, was im Rahmen des Möglichen ist.
Aber hast du denn irgendwie Kohle so schief angelegt? Mhm. Oder gibt's denn überhaupt irgendwas, wo Spiegel TV dir die Eier langziehen könnte?
Noch nicht bis jetzt. Also kein Altlasten aus den 90er Jahren vielleicht, aber auch nicht so Schlimmes, dass man darüber einen Bericht machen könnte. Eigentlich nicht. Ich habe ein relativ reines Gewissen, was das angeht. Also wirklich. Aber ich habe letzte Woche habe ich mit Finn Kliman zusammen das Hausboot von Gunter Gabriel geräumt. Das kann ich dir mal kurz erzählen.
Und das war eine harte Geschichte. Hast du Geld gefunden?
Ich weiß nicht, wie viel ich irgendwie Privates von einem Verstorbenen preisgeben darf, aber es waren sehr viele private Sachen von ihm noch da. Und ich meine, das Hausboot war für 1,5 Jahre jetzt leer und zum Verkauf stand es frei. Und er hat eine Familie beziehungsweise Kinder. Und ich habe mit seiner Tochter zusammen diesen Deal gemacht, die wirklich sehr, sehr nett ist und die auch froh ist, dass sie, glaube ich, das jetzt von der Backe hat, weil es auch alles ein ganz schön emotionales Ding für sie war. Und jetzt haben wir das gekauft und haben, letztes Wochenende haben wir es gemacht. Finn kam mit so 15 Leuten an, alles coole Leute aus seinem Klimansland. Und die haben dann einfach, weil die alle Gunter Gabriel nicht kannten auch und so, die Regale leer geräumt. Da stand auch alles rum von ihm, auch viele private Notizen und viele Sachen. Und ich habe dann auch überlegt, wem willst du das geben jetzt? Willst du es selber mitnehmen? Willst du dich mit den Privatsachen von Gunter Gabriel auseinandersetzen? Nee, willst du nicht. Du willst das Hausboot auf Vordermann bringen und wir wollen es renovieren. Also war es wirklich eine richtig krasse, vehemente Aktion, in der wir wirklich in 5 Stunden alles, was da noch war, rausgeschleppt haben. Und jetzt in den letzten Tagen auch noch. Und dann schleppst du halt die Scherben einer Existenz oder beziehungsweise die letzten Reste einer Existenz, die du auch nie kanntest, von so einem Hausboot und schmeißt das alles in so einen Container. Und jetzt werden bestimmt Leute sagen, wieso? Fans hätten das doch gerne genommen. Aber will man das Fans geben? Gehört das nicht auch irgendwie vernichtet private Sachen von jemandem? Sonst hätte er dafür schon gesorgt, oder jemand hätte sich das geholt. Und dann fragt man sich selber, wie ist denn das, wenn man selber mal stirbt? Will man Leuten viel hinterlassen? Sollen Leute irgendwie, also was wir da rausgeschleppt haben, das war schon krass. Und das hat mich in verschiedenen Sachen berührt und bewegt natürlich auch, obwohl ich jetzt es hat mich nicht emotional mitgenommen, aber es hat mich zum Nachdenken angeregt, wie das so ist, wenn man stirbt und was dann von einem überbleibt. So. Und ich muss sagen, dass das, was ich so gesehen habe von Gunter Gabriel, sehr spezielles Leben war. Und es ging halt sehr viel um Ups und Downs und sehr viele Sprüche und auch Bücher und Sätze ausgeschnitten, Zeitungsartikel, wo es immer darum geht, man kämpft immer, um nochmal durchzukommen. Und er hat da irgendwie so diesen Weg, den er da eingeschlagen ist, so ein bisschen glorifiziert. Alles sehr, sehr. Jedenfalls, das Boot ist jetzt skelettiert und ist komplett leer. Und jetzt werden wir es umbauen. Hoffentlich.
Ja, und jetzt hat man auch die Gelegenheit auf das kaputte Leben von dem Typen. Das war ja eben, also wirklich, da war ja wirklich viel Scheiße, was da so passiert ist. Ne?
Man muss auch mal ganz deutlich sagen, ich war auch nie, wenn ich sage, ich habe eine Affinität für so eine Charaktere, ich habe auch Affinität für die Kneipentouristen aus Kiel, also die Spiegel-TV-Reportage, aber ich finde die Typen nicht geil oder sonst was. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir anmaßen darf, das Leben jetzt von Gunter Gabriel so zu beurteilen. Ich fand das Hausboot einfach toll und ich will mit Finn Kliman zusammen da echt eine kleine Musikstätte und einen Rückzugsort machen.
Lass uns das mal ruhig ganz offen sagen. Wir haben letzte Woche uns kurz darüber unterhalten, du warst, weil Gunter Gabriel, ich sag mal schon, in mehreren Räumen auf diesem Boot wurde auch ordentlich mal zugelangt und so. Das war halt auch ein gewalttätiger Typ, wenn er gesoffen hat und so.
Du weißt, vielleicht hat der Typ, der vor Gunter Gabriel das Boot hatte, Tiere auf dem Boot gequält und dann mache ich ja irgendwie auch kein... Die Sache ist die, ich kann doch nicht mit den, ich kaufe doch ein Boot. Ich kaufe doch nicht den Typen und der Typ, ich habe nicht eine CD von Günter Gabriel. Es gibt nichts, was mich jetzt irgendwie zu dem Typen so hinzieht, dass ich denke, der Lifestyle ist geil. Das ist ein trauriges Leben, was der geführt hat. Und ich habe mich ein bisschen mit dem auseinandergesetzt. Und ich weiß auch, dass der keine geile Kindheit hatte und dass der auch in seinen ganzen Frauengeschichten, eben um das mal zu analysieren, immer mehr versucht hat, also eine Freundin zu haben. Das war für den wahrscheinlich auch die Mutter. Dann die Mutter alles machen für den wahrscheinlich. Und irgendwann wurde der jähzornig. Dann hatte der irgendwie, der war der gewalttätig. Keine Ahnung, was der alles war. Aber
wir reden so ein bisschen aneinander vorbei. Das Gig ist,
ich muss mich nicht von Leuten dazu zwingen lassen oder drängen lassen. Irgendwo eine Haltung, die sowieso bei mir klar ist. Ich bin gegen Nazis. Ich bin gegen Sexismus. Ich bin gegen Frauengewalt. Und das sind Sachen, die für mich selbstverständlich sind in meinem Leben. Und nur weil jemand mal was postet von irgendeiner Sache, muss ich mich nicht dafür rechtfertigen. Auf einmal, weil ich was Gutes machen will. Ich will nicht Schlechtes machen, ich will was Gutes machen. Ganz ehrlich, ich will dieses einfach umbauen und ich hoffe, das klappt. Weil vor 3 Tagen haben sie uns die Heizung rausgeklaut bei der Werft. Das war ziemlich anstrengend, alles sich darum zu kümmern. Es ist eine die Menge Arbeit,
die wir da zu tun haben. Die haben die Heizung rausgeklaut? Oh,
das will ich alles gar nicht erzählen gerade. Es ist so viel Stress und so viel Arbeit, die wir da zu tun haben. Und ich hoffe, dass wir das, wir haben da auf einmal, es ist viel Arbeit und ich bin froh, dass wir das alles gerade machen, weil es ist mir auch eine Herzensangelegenheit, mal was Geiles für Hamburg zu tun und irgendwas zu machen für meine Heimatstadt und irgendwas zu tun für Leute, die wenig Geld haben und gerne Künstler sein wollen und kreativ sein wollen. Und das ist eine gute Sache. Und was Günter Gabriel mit seinem Leben gemacht hat, ist mir erster Linie scheißegal, weil ich den Typen nicht dafür supporte, wie der mal war oder sonst was. Ich habe das Hausboot von dem gekauft und der hat auch Songs gemacht, die witzig waren, die gut waren. Der hat eine Karriere gehabt, das war ein verlorener Typ, der viel Scheiße gebaut hat, der auch bereut hat, weil ganz ehrlich, die Sachen von fremden Leuten aus seinem Hausboot rausschleppen zu lassen, spricht nicht dafür, dass der sehr geliebt wurde von den Leuten, die er hinterlassen hat. So. Und das ist alles sowieso klar. Und deswegen will ich nicht dieses Bad Karma aufnehmen. Da werden jetzt gute Sachen auf dem Boot passieren. Und ganz ehrlich, will ich es trotzdem sehr anmaßend, einfach mal ganz kurz im Internet zu posten, erst ein Frauenschläger und mal ein Bild-Zeitungsartikel. Wenn man sich damit auseinandersetzen will, dann kann man es auch ein bisschen sachlicher machen und kann die Sache auch richtig angehen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das nun mal mit deiner lieben Kollegin und mir ein persönliches Problem ist. Ich kenne die Dame nicht und sie mir irgendwie einen reindrücken will. Und das kann sie gerne machen, weil ich drücke auch Leuten mal einen rein, aber ich habe keinen Bock darauf groß zu reagieren. Habe ich jetzt schon genug gemacht. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Musik, finde ich.
Aber wollen wir nicht über den Weihnachtszirkus reden?
Ja, das machen wir alles nach dem nächsten Song.
Hallo? Ich bin so ernst. Hallo. Es, vor lauter Ernsthaftigkeit ist.
Hallo?
Hallo. Ja, wir machen mal kurz Musik. Wir kommen mal kurz runter und rudern mit dem Hausboot wieder zurück in den Hafen der guten Laune. Kotze in der Kuschelecke.
Alan ist Williams.
Der erste. Was? Wen willst du hören?
Child, packe ich. Marlon Williams.
Marlon Williams!
Standard! Oder machen wir noch von Leon Bridges den Song Forgive You rauf! Auch ein geiler Song! Amerikanischer Songwriter! Macht richtig geile Mucke! Forgive You von Leon Bridges! Die Platte heißt Good Thing!
Oh. Ja, das sind die Momente, die lieben die Leute ganz besonders bei Fest und Flausch. Wenn wir mal so ein kleines bisschen gucken, was der Limiter so macht.
Ja, okay. Und du?
Ich möchte keinen Song auf die Liste tun. Dieser Break gehört dir ganz allein.
Dankeschön. Bis gleich.
Fest und Flauschig mit Böhmchen und Lollo.
So, nach dieser charmanten Ansage sind wir wieder da. Fest und Flauschig. Heute am ersten Advent, Jan.
Ja.
Brennt denn bei dir eine Kerze gerade?
Ja, natürlich. Ich habe mich hier richtig gemütlich eingelebt und eingerichtet, weihnachtlich in meinem geräumigen Loft. Und hier ist alles voller Weihnachtsdekoration. Na klar, ich bin ein richtiger Weihnachtsfan. Ich lese hier gerade Friedrich Merz, ne? Also der nächste Bundeskanzler Deutschlands.
Der macht's, oder?
Der will's machen. Das? Regionalkonferenz der CDU heute Abend in Berlin. Pass auf, er hat einen geilen Vorschlag gebracht. Richtig gelesen hier. Schreibt ein Twitter-User namens Julius Betschka. Mal gucken, ob er irgendwie auch bei einem Medium arbeitet, Volontär Berliner Morgenpost. Liebe Grüße, durchhalten, lieber Volo. Polizisten, richtig gelesen, sagt er. Julius. Was? Habe ich den falschen Tweet vorgelesen? Nee, doch. Hier, doch, Julius Petra. Friedrich Merz will an Berliner Clubtüren anstelle von Türstehern Polizisten aufstellen, sagt er auf der Regionalkonferenz der CDU in Berlin.
Warum?
Keine Ahnung, weil es wahrscheinlich geiler, weil die Leute dann darüber reden und der dann irgendwie gewählt wird. Ich weiß es nicht genau. Kommt wahrscheinlich in Berlin wahnsinnig gut an. Stell dir mal vor, vorm Berghain so fünf Bullen, die dann gucken, wer rein darf und wer nicht
da
rein
darf. Da kommt keiner mehr in den Laden. Das ist die dümmste Idee von allen. Dumme Idee. Oder kriegen die da auch Gesichtstattoos, wie dieser Typ, der da im Berghain immer steht? Die
aber so zum Drauf, so aus dem Kaugummi irgendwann. Nee, so ja. Zum Draufrubbeln. Obwohl es gibt ja jetzt mittlerweile tätowierte Polizisten, das ist ja zugelassen worden. Vielleicht dann irgendwann auch Gesichtstätowierte für den Disco-Dienst.
Ich warte auf den ersten gesichtstätowierten Fußballer. Weil die sind alle, die Fußballer sind alle mit 22 komplett dicht tätowiert. Das ist unfassbar. Da stehen, dass keiner sagt, dass das nicht die klügste Idee ist, sich einfach komplett mit engem Wahnsinn dicht zu tätowieren. Aber da gibt's auch keinen Berater für. Übrigens ein super Hörbuch über Zlatan Ibrahimovic. I am Zlatan gibt es als Hörbuch. Das ist ziemlich gut.
Tattoo-Berater für Fußballer. Wäre das nicht eine Möglichkeit, noch ein bisschen was vom großen Kuchen abzubekommen?
Das wäre ein sehr, sehr guter Job.
Tattoo-Beratung Schulz.
Ich wollte dich mal Folgendes fragen. Ich habe das gelesen mit Merkels Maschine. Die sollte ja zum G20 nach Buenos Aires, ne? Hast du mitbekommen? Und die Maschine ist umgedreht, weil es irgendwie einen Defekt gab. Irgendwas wurde nicht richtig angezeigt.
Funk funktionierte nicht.
Genau, Funk funktionierte nicht. Und jetzt fliegt sie erst 2 Tage später und da kriegt die Eröffnung nicht mit. Aber für Angela Merkel muss das doch das Geilste sein. Jetzt hat sie 2 Tage frei. Was macht eine... Also ich meine, weil sie war ja eigentlich da. Eigentlich hätte sie ja da sein müssen. Ja. Und jetzt war ja gar nichts anderes geplant. Das ist doch die geilste Zeit für sie jetzt gerade. Da kann die einen Tag... hat Freelancen, was ich machen, was sie, also.
Die geht erstmal schön im Hauptbahnhof Köln, geht erstmal in den Nagelshop und lässt sich so ein paar French Nails aufkleben.
Was macht, dann macht die, wenn die einen Tag frei hat?
Schönen Spa-Tag in einem Agrippa-Bad an einer Seilbahn am Ende der Zoobrücke in Köln. Schön so ein bisschen eine Fango-Packung, dann noch einen Salat
mit
Kuchenbruststreifen essen.
Ja. Die sitzt den ganzen Tag am Potsdamer Platz irgendwo da in so einem Japaner.
Im Steakhouse.
Dann macht, in genau. Papiano. Hängt ab, geht shoppen in der Wall of Berlin, Mall of Berlin und all so ein...
Genau.
Geht ins Kino, guckt 25 km/h und macht all so ein Kram. All das, was normal... Die holt ihre Jugend an einem Tag nach.
Ich habe jetzt in dem Interview von Harald Schmidt in der Zeit gelesen, dass er jetzt angefangen hat, Serien zu gucken, weil er früher keine Zeit zu hatte. Dass er morgens um 7 Uhr aufsteht und dann so Sopranos und Mad Men, also wirklich so Sachen, wo man gar nicht mehr öffentlich sagen darf, dass man den nicht gesehen hat. Aber
hat das würde Angela Merkel wahrscheinlich auch
Würde Angela Merkel wahrscheinlich auch machen. Einfach schön Kinofilme, aber so erstmal anfangen mit Jurassic Park 2, um so ein bisschen aufzuholen, was er in den letzten Jahren verpasst hat.
Herr der Ringe, Star Wars.
Unglaublich, das sind keine echten Dinosaurier. Star Wars, genau, sich über Jabba Binks
Tamagotchi holen.
2 Jahre lang.
Tamagotchi holen, Furby.
Ja, aber das ist völlig richtig. Die hat jetzt einfach 2 Tage frei und ich glaube, die macht sich wirklich ein schönes, mit Joachim zusammen, so schöne 2 Spa-Tage in Köln. Die ist ja in Köln abgestiegen. Ich glaube, im Maritime nach Bonn haben sie die dann nachts um 1 gefahren. Dann habe ich gelesen, hat sie 3 Stunden geschlafen und ist dann gestresst und abgefuckt und genervt dann wieder zum Köln-Bonner Flughafen gefahren. Ich frage mich auch, wo bringt man denn Angela Merkel da unter? Sitzt sie dann in der Senator-Lounge? In diesem
Novoline, in so einem Spielo, in der Spielo, in der Spielothek.
Was für Spiele?
Spielt sie so derbe und hat alles drauf. Hochdrücken. Mit Ablenken und so.
Wo ist die Kanzlerin? Die sitzt noch in der Novoland.
Die drückt gerade noch die Ende Bonusserie. Ja, ganz ehrlich, ich würde also
aber Scheiß machen. Nein, und dann haben sie echt angefangen, da raus zu irgendwelche Linienflüge rauszusuchen. Vielleicht irgendwie mit EasyJet über Cala Ratjada noch schnell irgendwie 7-mal umsteigen. Dann nach Buenos Aires. Und wie geil das ein Riesenthema war. Und alle Journalisten mit so einer Mischung aus, ich erzähle jetzt die Geschichte, weil ich war nämlich an Bord. Endlich hatten sie mal eine Geschichte zu erzählen und endlich konnten sie mal in einer Geschichte verpacken, dass sie mit der fucking Kanzlerin in der Regierungsmaschine sitzen dürfen. Ich habe mal gelesen, dass die, das hat mir mal tatsächlich ein Mitarbeiter der Flugbereitschaft bei Instagram geschrieben, dass alle Leute, die mitfliegen, natürlich auch ein Flugticket bezahlen müssen, dass es einfach nur aus Praktikabilitätsgründen so gemacht wird, dass die Journalisten mit den Staatsdienern mitfahren dürfen. Die hat dann da vorne so einen Konferenzraum und so eine First Class für sich und hinten sitzt dann irgendwie Robin Alexander von der Welt und versucht Horst Seehofer aus der Luft heraus auf dem Handy zu erreichen. Die fliegen dann alle immer mit und endlich hatten sie mal die Gelegenheit zu erzählen, dass sie mitfliegen und zwar im Rahmen einer Geschichte und nicht so per Angeberei bei Twitter. Und die Kanzlerin hat tatsächlich dann, ich glaube, mittlerweile ist sie auf dem Weg nach Buenos Aires, wurde die Delegation aufgeteilt und mit Linienflügen wurden die dahin gekarrt. Und das kann doch nicht sein, dass da nicht Friedrich Merz wäre selbst geflogen. Der hätte seine beiden Flugzeuge mit Gaffertape zusammengeklebt und dann Großes draus gemacht und hätte dann das Ding selbst nach Buenos Aires Promis geflogen.
Fragen. Reinhard May, der hat doch einen Flugschein. Reinhard May
fliegt
die Kanzlerin.
Dieter Bohlen hat
auch... Oder Matthias Rust. Matthias Rostig, die Kanzlerin. Jemand, der ist am Roten Platz gelandet mit der Cessna damals. Das war auch eine ziemliche Meisterleistung übrigens, was er da gemacht hat. Das hat man ganz vergessen, weil der auch später noch, glaube ich, der seine Freundin erstochen oder hat es versucht irgendwie. Da war dann dann zum Ballerballer.
Ach so. Ja, aber das hat man noch nicht kommen sehen, als er mit der Cessna auf dem Roten Platz gelandet ist, dass er ein bisschen Ballerballer ist,
meinst du? Das war ja noch ein, vor allem haben alle versucht damals da so ein Friedensding, der wollte einfach da landen auf dem Roten Platz. Der hat dann, glaube ich, gar keine weitere Agenda gehabt und alle haben versucht, da irgendwas hinein zu interpretieren. Keine Ahnung, ey, Matthias, was macht denn der eigentlich? Ist er im Knast oder ist er frei? Matthias Rust. Guck mal kurz.
Nicht, dass der nachher irgendwie entweder wirklich jemand erstochen hat oder dass er gar nicht mehr lebt, Matthias Rust. Nee, da ist er, ich sehe ihn. Ich glaube, der sieht nicht so aus, will ich jetzt nicht sagen. Festnahme, Gefängnis, später. Doch, während seines Zivildienstes stach er im DRK-Krankenhaus Rissen mit einem Messer auf eine Schwesternschülerin ein, weil sie ihn nicht küssen wollte. Oh. Mhm. Oh. 2001 kam er wegen Diebstahls eines Kaschmir-Pullovers in einem Hamburger Kaufhaus. Das sind Dinge, die auch nur in Hamburg klauen kann. Ein Kaschmir-Pullover.
Wo denn?
Extra nach Hamburg getrennt, um Kaschmir-Pullover zu klauen.
Im Eisserhaus oder wo?
Erneut vor Gericht und wurde zu einer Strafe von 10.000 D-Mark verurteilt. 2007 rekonstruierten,
stell dir mal vor,
er verdient sein Lebensunterhalt nach eigenen Angaben durch professionelles Pokerspielen. Ja, ja, ich auch.
Mit Boris Becker. Macht ja auch nichts anderes, ne? Ey, aber ganz kurz mal, EasyJet, du steigst ein, fliegst nach Buenos Aires und dann kommt die Kanzlerin und sitzt im Mittelraum. Links sitzt du, dann die Kanzlerin und rechts sitzt Merz oder irgendjemand und sie sitzt da und dann luschert sie immer rüber auf dein iPad, weil du gerade so eine geile Serie guckst. Und dann fragt sie irgendwann, ob du so, und dann hast du so einen Doppelstecker, weißt du was, wo du so splitten kannst, auf zwei Kopfhörer, und dann hörst du, guckst du irgendwie eine ganze Staffel Sopranos mit der Kanzlerin zusammen im EasyJet-Flugzeug.
Das ist mir mal Story. Passiert.
Das ist Instagold. Das wäre Instagold.
Berlinale, ich glaube im Jahr 2009 war ich bei der Berlinale und das war so der Zeit, als ich so ein verrückter junger Filmfreak war und einfach nach Berlin gefahren bin für zwei Wochen, um mir diese schlechten Kunsthochschulfilme anzugucken und eben auch ein paar gute. Und dann bin ich in diesem komischen Berlinale-Palast, wo auch glaube ich, die Blumen Group, wenn die Berlinale nicht ist, spielt. Und dann gehe ich da rein und will mir den Film Katyn angucken von Andrzej Wajda. Setz mich da rein und denke mir, was ist die komische Stimmung hier, was ist denn da los? Hab in letzter Sekunde noch Karten bekommen und dann geht das Licht aus und dann geht das Licht wieder an und sitzt original in der Reihe vor mir die Bundeskanzlerin. In der Quatsch. Reihe vor mir, direkt vor mir, neben dem polnischen Botschafter und dem Regisseur. Da war die da wohl eingeladen. Nee, ich hatte die ganze Zeit, konnte mich auf den Film gar nicht konzentrieren, weil ich die ganze Zeit quasi von hinten die Frisur der Kanzlerin gesehen habe. Das ist wirklich, wirklich wahr. Ich saß original
eine Reihe vor dir, eine Reihe
vor dir. Ich hätte ihr quasi wirklich die Frisur anfassen können. Und das war witzig, weil ich habe die Karten wirklich am Abend erst bekommen. Ich habe die Karten bin da hingegangen. Ja. Man kann ja so Resttickets bekommen. Dann bin ich da, habe mich angestellt, habe ganz normal ein Restticket organisiert und bin dann da wirklich hinter der Kanzlerin gesessen. Und ich habe mich gewundert, dass das überhaupt so sicherheitsmäßig, wir wurden auch nicht kontrolliert und gar nichts.
Wer saß denn neben der Kanzlerin?
Andrzej Wajda saß da und ich glaube der polnische Botschafter oder so. Es war wirklich so ein einigermaßen offizielle
Delegation. Schuh ausziehen. Socke über die Hand und dann so ein Fu. Kennst du Fu noch aus der Schule, diese Figur? Ja,
klar.
Und dann so raus zwischen ihrem und dem, genau, dem polnischen, dazwischen und dann mit so einer Figur und dann anfangen zu reden. Hallo, bist du die Kanzlerin? Und dann auch so witzig versuchen, mit der so ins Gespräch zu kommen. Das wäre die einzige Chance, wo sie vielleicht lächeln würde. Also entweder sie würden dich dann raustragen oder würde sie sagen, das ist ja ein witziger Typ. Und dann würde sie anfangen, mit der Handpuppe zu reden. Weißt du, was ich meine, ne?
So ja, ich weiß, was du meinst. Gemacht. Ja, aber der Film hat das nicht hergegeben. Es ist ja, geht ja um das Massaker von Katyn, wo also nicht so richtig schön. Die Massenerschießungen von polnischen Intellektuellen durch die Nazis war da.
Da ist das vielleicht dann nicht so gut. Das ist vielleicht scheiße.
Also da wäre Fu also ich meine bei jedem anderen Film, wenn wir das
Paddington 2 gesehen hätten, die Kanzlerin saß vor mir. Die geile Film. Transformers 3. Weißt du, wie vor mir saß die Kanzlerin?
Genau. Ja, oder irgendwie Paddington 2 oder so. Und ja, das wahrscheinlich, wenn sie eines Tages mal so fragt, was macht sie jetzt gerade, ne? Jetzt ist sie, glaube ich, im Flugzeug, aber was hat sie? Vor allem, dass sie nur 3 Stunden schlafen durfte im Maritim in Bonn, das habe ich gar nicht verstanden. Ich glaube, die hatte eine ähnliche Nacht wie du in Köln, als du am nächsten Morgen losgeflogen bist. Die lacht dann da, hat die Uhr gehört in die Klimaanlage und dachte dann so, oh nee, komm, fuck, dann fahre ich einfach mit EasyJet, oder? Oh,
Ich war auch so abgefuckt. Ich lag im Hotelzimmer, konnte nicht einschlafen. Ich wusste, ich muss jetzt schlafen und ich bin auch übermüdet gewesen. Und dann habe ich so Facebook aufgemacht. Das habe ich lange nicht mehr gemacht und habe dann so angefangen, so wie, wenn du so auf hier Facebook Messenger gehst, dann kommt dir irgendwann diese Seite mit diesen ganzen Videos, die so hochgeladen werden. Also was so aktuell ist. Und da gibt's echt, was da für ein Wahnsinn. Da gibt's so einen Typen, der in so einer Karateschule ist und dann immer so super aggressiv mit seinen Schülern so Tricks macht und immer sagt, ich mache hier nur Selbstverteidigung. Du musst das und das können und gibt dann so an und das wird auch voll abgefeiert und so ein aggressiver Jugo oder so, keine Ahnung, Landsmann ist mir auch egal, woher kommt, aber so mega aggro und der macht dann so derbe und sagt dann immer die ganze Zeit, er macht das nur, es ist nur Selbstverteidigung und es ist einfach so wahnsinnig aggressiv und wahnsinnig einfach nur unangenehm, sich das anzugucken, wer die Leute da auf die Matte oder immer so, das ist noch ein echter Typ und auch geil sind so Typen auf Facebook, die man so verfolgt, die sich vor 20 Jahren mal irgendwo oder vor 10 Jahren, mit denen man sich befreundet hat und die dann so Sachen posten wie like dieses Bild und teile es, wenn du auch deine Ehefrau liebst oder so eine Scheiße, was es da so alles gibt, das ist ja der Wahnsinn, also ich habe das gar nicht.
Ich weiß immer gar nicht, ob das der Algorithmus ist bei mir. Ich lande immer auf so Drechselfilme oder so von so Holzarbeitern, die irgendwelches Kunstharz in so abgeschnittene Baumstämme reingießen und daraus Tische machen oder Obstschalen. Und das gucke ich mir komischerweise dann stundenlang an und dann kommen halt, weil ich das mache, durch den Algorithmus wahrscheinlich immer mehr von diesen Videos bei mir rein. So Heimwerker-Dinger.
Bei mir sind es immer nur so Trash-Videos oder so in der Einkaufsstraße irgendwelche so Typen so, Wahnsinn, wie er dieses Mädchen in 2 Minuten dazu kriegt, dass sie mit ihm rummacht oder so eine Scheiße. Also so ganz, das Internet ist echt verloren, ganz ehrlich, in ganz vielen Bereichen, weil da
Internet ist durch, Internet ist durch, das ist gar nicht mehr.
Und das sage ich nicht als alter Mann, der die Welt versteht, aber es ist so viel Scheiße, da ist. Und deswegen will ich Finn Kliman gerne diesen Titel des YouTubers, den müssen wir ihn irgendwie abnehmen, weil Finn ist so viel mehr als ein YouTuber und überall steht gerade YouTuber kauft das Boot von Gunter Gabriel und so. Weil Finn das wirklich als einer der wenigen ist, die das geschafft haben, übers Internet so einen Stil und so ein eigenes Stilmittel reinzubringen und das so selber aufzubauen. Das finde ich wirklich, da bin ich richtig Fan von. Das finde ich richtig gut, wie das gemacht hat, weil wenn du guckst, was sonst für ein Dreck im Internet ist und was auch hochgeladen wird und was auch in den YouTube-Trendcharts ist, das ist entweder ein schlechtes Hip-Hop-Video oder irgend so eine Scheiße, so Dagi B und sowas alles. Ich weiß, du hast vor Jahren schon drüber geredet, weil du dich damit früher beschäftigt hast, aber inzwischen ist es ja nur noch sowas.
Ey, und weißt du, was ein ganz neuer Trend ist? Dass irgendwelche dubiosen YouTube-Accounts anfangen, einfach so DPA-Meldungen per automatischem Computerprogramm zu Videofilmen zu verarbeiten. Da spricht dann irgendeine Computerstimme über irgendwelche Bilder, die bei Google Bildersuche rausgesucht wurden. Und dann gibst du irgendwie ein, keine Ahnung, Jenny Elvers schwanger, weil das irgendwas ist, was dich interessiert, weil du das irgendwie gelesen hast bei YouTube. Und dann denkst du, da kommt ein Video, wo du siehst irgendwie Jenny Elvers schwanger. Aber dabei ist das echt nur so eine zusammengeschnittene Computerstimme, spricht irgendwelche DPA-Texte und geklaute Bilder werden dann mit so weirden Effekten da eingeblendet. Und immer darunter so 100 Klicks und so. Da frage ich mich, wer macht denn das eigentlich? Und warum macht Google
dann nicht was dagegen? Wer macht die ganze Scheiße? Oder auch diese ganzen Videos. Wenn du glaubst, dass Cristiano Ronaldo kein Herz hast, dann schau dir dieses Video an. Und dann sieht man ihn halt irgendwie, wie durchs Kinderheim läuft, weil er da irgendwie Promo macht und so. Und dann legt doch irgend so ein Vollassi so eine Mucke da drunter und zeigt dann noch so Bilder von ihm privat irgendwie als Kind und so. Und dann wird das zu so einer melodramatischen Scheiße gemacht. Und du denkst so, oh Alter, ihr habt über, so wenn so Gefühle hoch im Internet, wenn so jede Art von Gefühle, Hass, Liebe, alles wird so völlig übertrieben dargestellt, in völlig überspitzt und alles ist immer, schau dir dieses Video 2 Minuten an und du wirst dein Leben ändern. Oder es geht darum, dass du Geld oder dass du ganz schnell ficken kannst oder dass du ganz schnell irgendwas machen musst, weil alles ist, als wenn die Zeit rennt für all die Penner im Internet. So, das ist wahnsinnig anstrengend.
Und weißt du, was ich jetzt gesehen habe? Heute hab getankt heute und bin dann an einer Tankstelle vorbeigefahren. Da war ein riesiges Plakat, eine Initiative der Deutschen Angestellten Krankenkasse, der DAK. Gesundheit ein Leben lang. Riesenplakat und da stand drauf, ganz schön krank, Leute. Wir haten, schämen, trollen, dissen und beschimpfen uns. Und das macht krank, uns alle. Dabei ist doch so, also eine Kampagne gegen das Internet. Und dass man mal die Augen wenden soll vom Monitor. Und das ist alles total, eine neue Initiative, habe ich mich richtig gefreut. Und habe mich aufgerufen.
Gibt's aber auch schon seit Jahren.
Und habe ich gedacht, das ist jetzt genau, ich bin genau in dem Alter, wo sich meine Misanthropie mit dem Hass auf die Jugend vereint und ich das richtig eine gute Idee finde, dass jetzt Krankenkassen mobil machen gegen das Internet.
Finde ich auch, ganz bei dir. Es passt gerade.
Das nächste Thema, was ich kurz mal anschneiden muss. Ich habe es in meiner Fernsehsendung schon mal versucht, das habe ich aber die Zeit nicht zu. Und ich muss es jetzt mal kurz hier ansprechen. Und zwar, Olli, es ist wieder Zeit für ein neues Auto. Ich muss mir tatsächlich ein neues Auto kaufen. Und ich bin tatsächlich, ich habe nur in der Fernsehsendung zwei Sätze dazu gesagt. Und es kam schon wahnsinnig viel bei Instagram. Und wenn ich jetzt kurz anfange zu erzählen, dann werden mir noch mehr Leute Ratschläge schicken. Ich bin auf der Suche nach einem Elektroauto. Ich habe schon vor vier Jahren gesagt, ich möchte ein Auto kaufen oder ein Auto haben, wo ich kein Benzin mehr reintun muss. Und ich bin jetzt vier Jahre später, das war damals schon Thema bei Sanft und Sorgfältig, das weiß ich noch ganz genau, vier Jahre später ist es wieder soweit, ich brauche ein neues Auto und ich möchte jetzt bitte ein Elektroauto haben. Ich war in so vielen Autohäusern und es ist wirklich wahr, es ist das gleiche
Gefühl. Aber die sind noch zu teuer oder nicht der richtige Wagen? Das ist noch nicht...
Ja, erstmal gehst du in dieses Autohaus rein und du hast das gleiche Gefühl wie früher bei Videotheken. Du weißt genau, wenn ich da jetzt noch 50 Euro auf meine Videotaxikarte lade, dann kann es sein, dass ich die nicht mehr zurückbekomme, es sei denn, ich gehe zum Insolvenzverwalter und lass mich irgendwie in die Tabelle eintragen, dass ich noch Forderungen habe an Videotaxi. Das ist genau das Gleiche in den Autohäusern. So wirklich stolze Autohäuser, wo man sein Leben lang dran vorbeigefahren ist. Man hat das Gefühl, so richtig viele Mitarbeiter sind da nicht mehr drin, die Scheiben werden nicht mehr so oft geputzt und man geht da rein und möchte Autos haben und dann sagen die, ja, Benziner, Diesel, schwierig, wir haben momentan nicht alle Motoren im Angebot und momentan sind auch einige Klagen anhängig. Wollen Sie nicht vielleicht nochmal in einem halben Jahr wiederkommen? Dann kommst du ein halbes Jahr später wieder und dann sagen die, ja, die Motoren sind immer noch nicht umgestellt. So wirklich stolze deutsche Autofirmen, das kann doch nicht sein.
Das frage ich mich aber auch seit ein paar Tagen. Wie konnten die Deutschen eigentlich, die Autonation schlechthin, das so verkacken mit dem Wechsel von Benziner beziehungsweise auch jetzt auf Elektroautos? Wie konnte man da so hinterherhinken? Wie konnte man nicht sehen, dass das die Zukunft ist? Und warum wird man auf einmal von allen überholt? Weil wir auch zu stolz, zu dumm und zu eigen und zu engstirnig sind. Also ganz ehrlich, das ist glaube ich auch echt ein Grund. Das haben die richtig verkackt, alle. Mercedes, BMW und so. Alle anderen ziehen da gerade vorbei und irgendwann wird es gute Elektroautos hoffentlich geben. So, und das wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube, du musst noch ein bisschen Geduld haben. Ich habe einen Diesel, das ist richtig scheiße. Ich muss den auf alle Fälle bald loswerden. Vielleicht versenke ich den irgendwie zusammen mit dem Hausboot zusammen und ziehe dann irgendwo ins
Herr Schulz, Erzgebirge. Warum fahren Sie mit einem Diesel rum? Klaas Meyer-Heuer und das Spiegel-TV-Team. Also guck mal, bei Mercedes gibt es zum Beispiel, ich bin komplett informiert über die Elektropalette. Ein Tesla kommt nicht in Frage, weil ich will echt, also ich finde diesen Tesla X und so super Idee mit einem SUV riesig groß, kann alles und so. Ich will aber diese fucking Flügeltür nicht. Und ich finde, Elon Musk ist so ein Cockblocker. Da kann ich nicht im Auto sitzen, ohne daran zu denken, wie Elon Musk irgendwie Haarimplantate reinballert.
Ja, aber irgendwie ist das einer der derbsten Player gerade. Kannst du ja sagen.
Nein, das ist nicht einer der derbsten Player. Das ist ein Typ, der hoffentlich bald abgelöst wird von Leuten, die vernünftig mit Unternehmen umgehen. Und ich finde, irgendein Mega-Freak. Ist ja schön für die Vision und so, den da zu haben. Aber das ist wirklich echt durchgeknallt. Und dieses Auto ist auch
einen stringenten Geschäftsmann haben, der nicht
Nein,
so...
Nein, ich möchte vor allem ein Auto haben, was ein normales Auto ist und was nicht aussieht, als wäre ich irgendwie der Gezeichnete, der mit irgendwelchen blauen Akzentstreifen unterstreicht, dass da jetzt Elektromotor drin ist. Ich möchte eigentlich einen Golf haben oder ein Passat meinetwegen, wo kein Benzin mehr rein muss. Und das Geilste, guckst du bei den E-Golf an, da haben die einfach, der E-Golf ist im weitesten Sinne einfach ein Golf, wo sie den Motor rausgebaut haben und einfach eine Batterie reingemacht haben. Da ist nichts leichter als bei einem Golf. Das sieht nicht anders aus. Das ist alles genau gleich.
Wir plädieren hiermit an die deutsche Autoindustrie. Ne? Gebt euch mal ein bisschen mehr Mühe und ein bisschen mehr Gas geben. Ne?
Also, ich war heute in dem i3 drin, weil ich gedacht habe, das Einzige, wo es vielleicht sein kann, dass es ein Auto ist, wo ich sag mal, so übergangsweise für 2 Jahre mit rumfahren würde, ist der i3 von BMW. Weil ich den schon mal irgendwie mit hier so einem Carsharing-Ding gefahren bin. Und dann saß ich da drin heute im Autohaus, erstmal im Autohaus niemand da gewesen, 2 Leute waren da. Und alles Neuwagen, niemand war da am helllichten Tage. Und dann
selten Leute im Autohaus, glaube ich. Das ist nie voll.
Aber warum?
Weil es immer teuer ist, ein Auto sich zu kaufen, das macht man nicht so oft. Ich weiß, was ich auch immer verachte, wenn Rapper ins Autohaus gehen und wenn diese Autohausverkäufer denen auf einmal so wahnsinnig devot werden. Ich habe es mal gesehen mit Bushido und auch schon mit Bones MC und so. Und dann auf einmal so, ja, und dann kriegen den Arsch gepudert, die Leute, ne? Die doch, weil sie viel Geld haben. Und da kommt auch diese ganze kapitalistische Scheiß zusammen im Autohaus, finde ich. Diese Typen, die das abfeiern, diesen Gangster-Rap, aber selber einfach nur Autoverkäufer sind und das ganz geil finden, und dann der wilde Rapper kommt und der Rapper, der eigentlich mal ein Rebell sein wollte, einfach ins spießige Autohaus geht. Da finde ich, das ist der Melting Point von Scheiße. Von der einen Seite des Rappers, der eigentlich ja mal, weil Rap eigentlich, wenn ich das sagen darf, immer kommt nun mal aus einer rebellischen Haltung, aber inzwischen ist diese rebellische Haltung schnell Geld machen, schnell ein Auto haben und den anzeigen, dass man das alles geschafft hat. Und der Autohausverkäufer findet genau das voll geil und zeigt ihm das. Und da wird noch so eine, die machen das so mit Musik. Ich habe es Bushido mal gesehen, da wird so Musik eingespielt und dann alle Grenzen so debil. Ja. Deswegen kaufe ich gebraucht Autos von engen Typen. Ich kaufe mir keine, ich habe auch einen.
Von irgendeinem Typen.
Ich war auf jeden Fall in so einem Autohaus und dann
In diesem i3 drin und habe gedacht, ich heute gucke ich mir das mal an, habe da schon viel drüber gelesen, habe dann noch diesen Mercedes ECQ, alles so Studien, die bringen jetzt Autos, so Studien raus, die dann in 7 Jahren oder sowas auf den Markt sind, seid ihr bescheuert? Ganz ehrlich. Und dann gibt's irgendwie ECQ, so ein Elektro-SUV. Wer will denn ein Elektro-SUV? Wer will überhaupt ein SUV? Wiegt 2,5 Tonnen. Was für ein Wahnsinn. Wer will überhaupt noch SUVs fahren? Übrigens, die einzigen Autos im Autohaus, immer wenn ich in irgendeinem Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi und Seat. Ich war in 5 Autohäusern. Und das Einzige, was die immer gesagt haben, ja, die SUVs haben wir in folgender Range hier. Alle haben SUVs. Und alle SUVs auch super kurze Bestellzeiten,
für die mega viel gebaut. SUVs.
Und SUVs, wer braucht SUVs außer irgendwelche Vollrasen?
Und die sind auch gefährlich, weil die so einen toten Winkel haben und weil du irgendwie komisch guckst und weil es einfach nicht gut ist. Und ich finde die Wagen auch nicht gut. Die
SUVs und wer braucht, ganz ehrlich, wer braucht an Elektroautos Kühlergrills? Ich kann es ja verstehen, dass man so ein bisschen was, du brauchst an Elektroautos keinen Kühlergrill vorne. Du kannst es einfach zumachen. Denk doch mal, wenn ihr schon mal die Gelegenheit habt, einmal in 300 Jahren was neu zu machen, dann macht das doch auch mal neu. So. Aber nicht so, dass es hinterher aussieht, als würde man damit so einem komischen, EQC heißt ja nicht ECQ, EQC heißt.
Ich meine, ob das staatlich einfach eingefordert werden muss und dass es ein paar Jahre einfach so eine Umstrukturierung geben muss, aber dass es irgendwann nur noch Elektroautos gibt, weil es einfach viel besser für die Umwelt ist.
Das wird ja gerade eingefordert durch diese ganze Dieselscheiße, das führt ja dazu, dass Leute sich neue Autos kaufen, dass die Dieseldinger nichts mehr wert sind. Und das, aber dann muss man jetzt auch ins Autohaus gehen, da muss auch was angeboten werden.
Aber dann muss man auch resolut sein, meine ich. Dass man sagt, so, jetzt ist Stopp auch komplett damit oder so. Keine Ahnung, aber es muss gerade ist so eine, hängt man so in der Schwebe. Ich kann das voll verstehen, das ist ein schwierige Situation.
Ja, und ich werde mir nicht einen Wagen irgendwie für 2 Jahre, ich werde mir weder einen, die Frage ist, kaufe ich mir jetzt einen imperfekten Elektrowagen, den ich jetzt 2 Jahre fahre und dann irgendwie danach einen vernünftigen, oder kaufe ich mir jetzt noch einen der letzten Dieselautos oder irgendwie, damit es einfach ist. Das ist die Frage, vor der ich gerade stehe. Und auf jeden Fall noch kurz, um die i3-Geschichte zu Ende zu bringen. Ich wollte wirklich, das war der Wagen, wo ich am ehesten gedacht habe, okay, da hat sich jemand wirklich von Grund auf Gedanken gemacht und es gibt auch irgendwie Lackierungen, wo dann irgendwie da nicht so ein blauer Streifen drauf ist, dass man dann denkt, irgendwie, dass der Aussätzige kommt mit seinem Elektro-Ding irgendwie. Das sieht einigermaßen aus wie ein Auto. Und dann saß ich da drin und dachte so, nee, irgendwie ist mir das auch zu klein. Also da kriegst du hinten, wenn du den Sitz ganz zurück machst, kann ich da bequem drin sitzen, da kann aber hinter mir keiner mehr sitzen. Und das ist gerade...
Das ist halt das Problem, so ein 9-Volt-Block kann halt nicht so einen großen Wagen anschieben. Das ist das Problem gerade noch mit den Elektroautos. Ja.
Nee, dann habe ich folgende Idee gehabt, ob ich einfach hier beim nächsten Dom in Hamburg oder beim Freimarkt mir aus dem Autoscooter einfach so ein Autoscooter-Ding kaufe und mir bei einer Tankstelle einfach so 7-9-Volt-Blocks kaufe, die oben mit Gaffertape an die Antenne dran mache, dann habe ich auch ein Elektroauto, mit dem ich schön die Stadt fahren kann. Das selber bauen, sich uns einfach selber machen. Würde es eigentlich funktionieren, 9-Volt-Blöcke oben an Elektro, an so ein Ding dran machen?
Du brauchst auf alle Fälle viele. Du musst zu Bananenwilli fahren, nach draußen hier, da gibt's die ganz günstig. Also brauchst du viele, keine Ahnung, aber ich hoffe, dass das Thema bald gelöst ist. Jetzt werden hier in Berlin auch schon so Zonen eingeführt, glaube ich, bald, wo du nicht mehr fahren darfst.
Irgendwie. In Köln nämlich auch ab April, alles Euro 5 Norm ist dann, muss alles unter Euro 5 und einschließlich Euro 5 muss draußen bleiben.
Aber als wenn das was bringen würde, wenn kleine Teile der Stadt erstmal, ich glaube nicht, dass das ein logischer Weg ist. Also ich
finde, das geht vor allem darum, dass den Leuten die Panik nach oben steigt, wie uns jetzt gerade, und dass du beim Autokauf einfach 80 Mal drüber nachdenkst, ob du wirklich nochmal den Diesel hier reinpfeifst oder solche Firmen wie BMW belohnst, die auch, wenn das quasi nicht gedacht war, als jetzt, also auch wenn es unterschiedliche Motivationen gab, dieses Auto zu entwickeln, aber eigentlich müsste man BMW als ersten deutschen Autobauer dafür belohnen, als Kunde, dass man sagt, okay, da haben sie sich wirklich echt Gedanken gemacht, inklusive der ganzen Materialien, die sie verwendet haben. Und das fühlt sich echt ganz gut an. Ich glaube nämlich, also ich habe jetzt Folgendes überlegt. Ich würde mir nämlich für eine Woche oder sowas bei einem Autoverleiher mir mal so ein Ding holen, so ein i3. Es gibt auch andere E-Golf und es gibt auch hier den E-Pace von Jaguar und so. Aber das ist, finde ich, so, das wäre jetzt am ehesten was. Und ich würde mal ausprobieren, ob das,
wie das ist, wie sich das so anfühlt, eine Woche mit dem rumzufahren. Und dann hinterher würde ich vielleicht tatsächlich, bevor ich mir einen imperfekten Restdiesel kaufe oder einen Mercedes oder einen Benziner, echt versuchen, dann quasi mal nach vorne zu gucken und eins der ersten Elektroautos mir. Aber es ist halt auch so demütigend. Dann komme ich auf den Hof gefahren bei der Arbeit, dann gucken alle komisch. Und denken, ja, Bögi, ja, mit seinem
Neureicher uncool. Bist du dann noch oder sowas. Auch.
Ja, aber ganz
das
ehrlich,
so wenn Neureich.
Nee, das ist ja, ich würde den ja auch nicht kaufen, ich würde den schon dann leasen, ich bin dann da auch nicht bescheuert. Also das wäre dann trotzdem so 500, 600 Euro kostet es im Monat, aber das geht schon noch so. Das ist teuer und so, aber das wäre schon zu schaffen. Das ist so ungefähr das, was ich bekomme vom ZDF, das geht dann fürs Auto drauf, einmal im Monat.
Ja, ich bin gespannt. Halt uns auf dem Laufenden, was das Auto angeht, Jan.
Ja, ich habe auf jeden Fall, ich kam da jetzt drauf, weil du von YouTube erzählt hast. Vielen Dank an all die vielen i3 und, keine Ahnung, Elektroautobesitzer, die ganz viele tolle Videoberichte bei YouTube reingestellt haben. Ihr seid die echten Pioniere. Und ich habe mich total zurückerinnert an die Zeit 1999, als ich meine erste Digitalkamera gekauft habe. Da gab es überall bei Rossmann und überall noch diese Ritschratsch-Dinge. Da konnte man noch Filme kaufen und entwickeln und überall gab es diese Entwicklungsautomaten. Und ich habe mir damals eine Mustek, glaube ich, eine Mustek Digitalkamera 1999 gekauft und die konnte nur 300 mal 400 Pixel oder sowas aufnehmen, mini kleine Bilder, und ich habe damals gedacht, boah, ich bin echt so weit vorne, ich habe eine Digitalkamera, und dann musste ich mir danach noch 5 andere Digitalkameras kaufen, bis die Bilder so groß waren und die Drucker so weit entwickelt waren,
ja, dass ich das mal ausdrucken konnte. Das ist so wie mit den Autos jetzt, das mit den Kameras war auch eine Scheißzeit, weil dann immer in relativ schneller Zeit noch mal eine neuere Version rauskam und du wolltest immer was Besseres haben und dann bist du immer wieder umgestiegen. Genau.
Und heute sind die Kameras in brillanter Qualität in Handys drin. Jetzt haben wir das eine große Thema ausgespart. Egal, wir müssen über den Weihnachtszirkus reden. Das ist extrem
wichtig.
Genau,
das machen wir nach dem nächsten Song. Ich muss nämlich derbe dringend mal dillern, wie wir uns in Hamburg sagen. Also mal ganz kurz für kleine Jungs gehen. Und ich würde noch ganz schnell einen Song auf die Playlist packen. Du hast natürlich noch nicht den besten Ärzte-Song aufgepackt. Das mache ich dafür. Der heißt Rebell und es ist von der Platte 18. Hat Farin Urlaub geschrieben. Das ist der beste Song, den er je geschrieben hat. Rebell von 18, von Ärzten. Und dann reden wir über den Weihnachtszirkus, weil wir kommen bald und dann ficken wir Bochum. Wir ficken Bochum.
Ja, und ich würde gerne auf die Playlist, um die Leute schon heiß zu machen, passend zum Thema Elektroauto und Starlight Express, den Song AC/DC von dem wunderbar, also aus der Bochumer Aufführung von vor, glaube ich, 25 Jahren vom Starlight Express. Hier singt Elektra, die elektrische Lok. Dann sind wir gleich wieder da.
Für genau, Sie dann gehen wir nochmal gestern, dann reden wir über die komplette Zerfickung nochmal mit euch in Bochum. Das Datum müssen wir heute sagen, oder?
Ah, das verraten wir heute. Aber die ganzen Detektive haben schon rausbekommen, weil die den Spielplan vom Starlight Express herausgefunden haben und dann gesehen haben, an welchen Tagen da kein Spiel, wann das Spiel frei ist.
Na gut. Also, bis gleich.
Fest und flauschig mit Böhmermann und Schulz.
Ich bin elektrisch. Das ist ein toller Song. Und damit zurück zu Fest und flauschig. Kotze in der Kuschelecke ist der Titel der heutigen Sendung. Es ist der erste Advent und es ist die vorletzte Sendung vor dem großen Fest und Flauschig Weihnachtszirkus, der in diesem Jahr, das muss man vielleicht mal an allen Leuten, die das nicht mitbekommen haben, es ist der vorletzte überhaupt, warte mal, 1, 2, 3, 4, es ist der erste Advent, der 2. Dezember, 1, 2, 3, nee, es ist der, nein, wir haben noch ein paar. Wir haben noch 2 Sendungen, bevor wir uns in Bochum sehen. Der große Fest und Flauschig Weihnachtszirkus, es ist bereits der 3. Die letzten beiden Jahre waren wir im Tempodrom in Berlin zu Gast im Zirkus Roncalli und dieses Jahr aus Liebe zur Deutschen Bahn, weil mir ein Bahnzugchef, den wirklich,
ein ganz toller Mann, ein schöner
Mann. Ein toller Mann, der hoffentlich da nie Ärger für bekommen hat und der wirklich einen reizenden Gefallen getan hat, nachdem ich wirklich den Tränen nahe war. Das klang bei einigen Zeitungen immer so, als wäre ich da aufgefahren und hätte gesagt, ich bin Promi, halten Sie den Zug an. Es war das Gegenteil der Fall. Ich war in völliger Verzweiflung, wusste nicht, was ich jetzt, weil dass man Züge anhalten kann, war mir völlig fremd. Und da hat er sich erbarmt und heruntergebeugt und mir in Lauenbrück den Zug angehalten und bin ich ausgestiegen. Und deswegen ehren wir in diesem Jahr die Deutsche Bahn oder zumindest die Bahn allgemein. Es gibt ja noch andere Anbieter, Metronom und National Express und so. Und am Fahren oder nicht. Es gibt dieses Jahr auf jeden Fall den Weihnachtszirkus wieder. Alle Einnahmen gehen guten Zwecken, wohltätigen Organisationen zu. Alle Ticketeinnahmen, alles, was verdient wird. Vielleicht werden auch Spenden aufrufen. Wir wollen alles Geld loswerden und alles.
Also wirklich alle Einnahmen. Umsonst. Alle Einnahmen.
Alle Einnahmen.
Ich freue mich sehr auf Bochum. Ich habe voll Bock drauf. Ich komme schon einen Tag vorher. Ich suche noch eine kleine Kneipe, wo ich vielleicht ein paar Songs spielen kann am Abend vorher. Aber nicht so was Großes, sondern was Kleines, Gemütliches. Ist schlau,
was an Bermuda-Dreieck. Bermuda-Dreieck ist doch das Ding, wo man hin muss. Und dann kannst du bei Dönninghausen eine Currywurst noch essen am am Bahntunnel da und dann gehst du in eine dieser kultigen
Bermuda-Kneipen. Mit Gisbert zu Knöpphausen zusammengespielt, ein Doppelkonzert, wir beide nur mit der Gitarre, in der Matrix, das war ein Metal-Schuppen, vor genau 5 zahlenden Gästen, das war ein ganz legendärer Abend, kann ich mich noch gut dran erinnern, aber danach hatte ich einen Mega-Abend in Bochum noch gehabt, das weiß ich noch ganz genau.
Ich freue mich sehr darauf. Nur gute Erinnerungen, die 1Live Krone war immer in der Jahrhunderthalle, ich glaube immer noch. Und das kann man ja mal so von 1Live und von Radio halten, was man möchte, aber das muss man wirklich sagen, dass die beste, eigentlich die beste Promi oder überhaupt so Showbusiness-Feier, die man so machen kann, ist tatsächlich immer die Aftershow-Party bei der 1Live Krone, sagen ganz viele Leute schon seit 20 Jahren. Und da habe ich irgendwie oft in Bochum tatsächlich verbracht. Und Starlight Express natürlich auch, ist ja klar.
Ja, und generell der Ruhrpott, wenn ich mal einen Tipp an den Ruhrpott geben darf, ne? Es ist völlig okay, wenn es so eine Feindschaft gibt zwischen Hamburg und Bremen oder sowas, ne? Aber im Ruhrpott, so Essen und Bochum zum Beispiel und sowas, das finde ich alles ziemlich geil. Ihr solltet nicht noch mit so einer Scheiße anfangen, weil ihr seid der Melting Point von Deutschland, das ist so. Und deswegen machen wir dieses Jahr auch den Weihnachtszirkus da. Und natürlich, weil da irgendwie der Starlight Express ist. Jans Kindertraum wird erfüllt. Ich komme trotzdem nicht auf Rollschuhen, ich kann das nicht und ich will vorher nicht mehr lernen. Ich komme ganz normal mit meinen Buffalo Boots da rein.
Ja. Also, ich habe ein paar Eckdaten vorbereitet. Wir haben letzte Woche angekündigt, heute gibt's die Facts.
Hau raus!
Also, der Weihnachtszirkus, beziehungsweise in diesem Jahr ist es der Fest und Flauschig Weihnachtsexpress. Alle Einnahmen werden gespendet, findet statt am 18. Dezember 2018. 18. Dezember 2018, das ist ein Dienstag. Wir werden an dem Abend drei, je nachdem, vielleicht auch nur eine große, große Gala aufzeichnen mit vielen prominenten Gästen, Überraschungsgästen. Es wird sich auf jeden Fall lohnen, alleine. Ja, viele. Das Ganze findet statt im Starlight Express Theater in Bochum, direkt neben dem, ich glaube, Ruhrkongress ist das, also sehr schön zu erreichen von der Autobahn. Der Vorverkauf für den Fest und Flauschig Weihnachtsexpress startet morgen, am 3.12. Am Montag, 3.12., also morgen um 10 Uhr diesmal, nicht über Eventim, sondern über Ticketmaster. Ach, guck mal, Ticketmaster, das wusste ich gar nicht. Ja. Ticketmaster. Es wird alles gespendet.
Mal schauen, wie das mit denen
klappt. Ja, es wird alles gespendet. Morgen ab 10 ist es soweit. Die Tickets sind begrenzt, ich glaube, es sind so 1200. Selbst wenn wir Leute auf die Gästeliste sitzen, das war total geil, dann wird ganz pingelig nachgefragt, selbst unsere Gäste, die, also Freunde von uns, die dann kommen, oder was heißt Freunde, Showgeschäftsbekannte, müssen alle bezahlen, alle müssen Geld bezahlen, weil es wird gespendet, und zwar an folgende, wie immer, 4 Organisationen, das Geld, was eingenommen wird, durch geviertelt, jeweils 25% gehen in diesem Jahr an. Olli, du bist dran, dein Erster.
Also mein Erster ist die Deutsche Krebshilfe, die will ich dieses Jahr unterstützen, weil es ist, nun mal immer noch ein Thema ist, immer noch, es wird immer ein Thema bleiben. Das ist eine Scheißkrankheit, die man bekämpfen muss. Und deswegen bin ich dafür, ein Viertel jedenfalls an die Krebshilfe zu spenden.
Mein Viertel oder das erste Viertel von mir geht in diesem Jahr an eine, ich glaube, halbstaatliche Organisation. Und zwar an die Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten. Das ist eine Stiftung in Bremen gehört es auch dazu. Nee, ich glaube, es sind wirklich nur niedersächsische Gedenkstätten. Unter anderem zuständig für die Gedenkstätte Bergen-Belsen, das ehemalige Konzentrationslager oder die Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel und ganz viele andere Gedenkstätten im ganzen Bundesland Niedersachsen. Und zwar deswegen, weil die sich wahnsinnig engagieren und stabil dagegen halten, dass man gegen das Gedenken ist und die, finde ich, ganz tolle Arbeit machen und ich finde, die kann man ruhig unterstützen und da werden viele gute Sachen von gemacht. So, finde ich ganz toll. Also erste 25% an die Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten. Mehr zu den Spendenzwecken gibt's auch noch in den nächsten 2 Wochen, dann erzählen wir ein bisschen was darüber.
Genau. Hörst du dieses Rauschen gerade bei mir, Jan?
Nein, das höre ich nicht. Nein.
Das hörst du nicht, ne? Genau.
Kann vielleicht der Weißwein sein, der so langsam angekommen ist.
Aber, nee, der ist nicht angekommen, sondern mein Telefon klingelt und ich mache das ja alles heute übers Handy. Keine Ahnung. Soll ich jetzt auch noch meinen zweiten?
Ja, mach doch mal. Wir legen alle Karten
auf den Tisch. Genau, den habe ich mich noch nicht entschieden und deswegen bitte ich euch, ihr könnt mir über Instagram über post@ollischulz.com, auch wenn ihr eine Fehlermeldung kriegt, kommt immer noch bei mir an, schreiben. Ich würde gerne selber im Ruhrpott irgendwo an einer guten Organisation was spenden. Ich weiß aber noch nicht welche. Ich möchte jedenfalls, wenn wir schon da sind, auch dort dieser Region huldigen und dort irgendwo ein Viertel der Einnahmen spenden. Schickt mir doch mal Vorschläge und dann sage ich das in der nächsten Sendung. Ja, und hast du schon deinen zweiten?
Ja, ich bin, also, weil das, ich, bist du dir wirklich sicher, dass du die Leute bitten möchtest? Na gut, mach mal ruhig. Aber da werden jetzt viele Leute kommen, die...
Da kommen viele Leute, weißt du was? Ich werde mich, ganz ehrlich, und viele werden enttäuscht und ich kann mich nur für eins entscheiden. Und wenn ihr nicht enttäuscht seid und trotzdem mir einfach was schickt, dann bin ich euch sehr dankbar, weil ich lasse mich auch gerne inspirieren, weil ich will nicht irgendwie jetzt, wenn ihr was wisst, was ihr gut findet, dann schickt mir eine Nachricht. Ich lese das einmal alles durch. Ich antworte nicht immer, aber ich lese wirklich sehr, sehr viel
nachts. Aber nicht sauer sein, wenn Olli sich, wenn du dich dann für was anderes entscheidest. Und das müssen die Leute.
Nein, also, doch, und wenn ihr sauer seid, das ist euer Problem und nicht mein Problem. Ich kann nicht für jeden, der sauer ist, mehr irgendwie, Energie aufwenden. Sorry, es klingt voll scheiße, aber ich meine so, ich kann mich nur entscheiden für eine Sache und man kann nur das tun, was man tun kann und man gibt sich Mühe und schickt mir ein paar Nachrichten, ich freue mich, wenn ich was zu lesen habe.
So, und meine zweiten 25%, mein zweites Viertel soll in diesem Jahr gehen an die, tatsächlich, eigentlich wollte ich das letztes Jahr schon machen, aber dieses Jahr passt es natürlich noch viel besser an, die Bahnhofsmission. Ist, glaube ich, eine evangelische Organisation, gibt es in ganz Deutschland, das sind die...
Aber welche denn willst du spenden?
Das gibt einen Bundesverband. Kann, ich glaube, eigene Spendenprojekte aussuchen. Ich finde das aber immer so ein bisschen ungerecht. Ich finde, wenn man das an den Bundesverband spendet, dann sollen die sehen, wo das Geld am schlauesten hinkommt und wo es am meisten gebraucht wird. Und vielleicht können sich dann innerhalb der Bahnhofsmission die einzelnen Standorte dann da, ich weiß nicht. Es gibt ganz viele, es gibt zum Beispiel in Bitterfeld, Wolfen, gibt es irgendwie eine Bahnhofsmission, die sich um Asylbewerber, die am Bahnhof gestrandet sind, kümmern. Dann gibt es am Bahnhof Zoo gibt es irgendwie ein Bett in der Not für, keine Ahnung, für Leute, die am Bahnhof Zoo stranden. In Stuttgart gibt es eine Bahnhofsmission, die engagiert ist. In Krefeld, überall in Deutschland, das sind diese Hintertüren an Bahnhöfen, wo Obdachlose oder die Bahnhofsmission kümmert sich unter anderem auch um Behinderte an Bahnhöfen, die in Züge kommen. Auch da sind meistens Mitarbeiter, wenn nicht von der Bahn, dann von der Bahnhofsmission. Ich finde, das ist ein schöner Zweck. Hast du es auch gelesen in Berlin, dass die BVG jetzt sagt, Obdachlose dürfen nicht mehr in U-Bahnhöfen schlafen und so? Ich finde das ehrlich so, das ist allerletzte. Leute, ganz
ja,
ehrlich.
Ja, aber das gab schon, ja. Mein lieber alter Freund Markus Wibusch, die Textzeile kenne ich noch, hat damals schon gesungen. Und die U-Bahn-Bänke werden abgesägt, damit sich dort kein Obdachloser niederlegt. Perverse Zeiten. Ja, das ist nun mal auch immer noch so ein bisschen Schill, der damals in Hamburg vor allem das so eingeführt hat.
Mittlerweile ist das totaler Standard, dass wenn sie nicht abgesägt werden, werden Bänke im öffentlichen Raum so gestaltet, dass sich da niemand drauflegen kann, der dann nicht einfach nur sich hinsetzt, um irgendwie, keine Ahnung, zu gucken. Schlafen kann man darauf nicht mehr, weil die einfach so mit unterteilten Lehnen, achte mal drauf. Neuen modernen Stadtmöbel werden so gebaut, dass die das Obdachlose genau, Menschen, die besoffen sind, sich nicht mehr drauflegen können. Das ist absichtlich so gestaltet. Das ist schon echt hardcore. Das ist schon so Menschenfeindlichkeit eingeflossen ins Design. Das sind meine zwei Spendenpflege, also Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten für Gedenkarbeit in Niedersachsen und die Unterstützung der aus politischen Arbeit. Die machen oder zumindest der pädagogischen und Bildungsarbeit, die sie machen. Und der zweite Zweck ist die Bahnhofsmission und bei dir ist es die Krebshilfe und noch X. Zweck X. Schreiben Sie Olli Schulz.
Bevor ich jetzt irgendwas mehr, also ich möchte mir das gut überlegen, deswegen freue ich mich, wie gesagt, über Nachrichten.
Ja, und die Daten nochmal zusammengefasst, 18.12. Morgen am Montag um 10 Uhr bei ticketmaster.de werden die Tickets freigeschaltet und dann, first come, first serve. Ich frage mal ganz kurz hier ins Cockpit zu Sue, gibt es denn noch Möglichkeiten, haben wir noch verlose Tickets oder gibt es noch Möglichkeiten irgendwie, wenn man es morgen nicht schafft?
Wenn man mit Jan Böhmermann schläft oder so noch reinzukommen?
Also bisher haben wir jetzt noch keine zurückgelegt, sollen wir versuchen das noch zu machen?
Also ich weiß nicht, Spotify kauft ja immer sowas, die verlosen so ein bisschen was, aber dass wir so ein bisschen in der Sendung mal so, wenn Marek sich wieder meldet oder so, was macht Marek eigentlich? Ja, genau. Eigentlich?
Oder Marathon Frank.
Okay.
Wie viel?
10? Mike? 20?
Also wir haben jetzt 20, noch 1, 2 Sendungen, 30. 20 Sendungen. Nein, das ist zu viel.
zu viel.
Das 10 Tickets, die wir verlosen können. Okay. Verlosen können, genau.
Jeder 10 Tickets, die wir verlosen können, das wäre nett. Und dann machen wir es über unsere Webseiten oder Facebook-Sachen, dass wir so ein bisschen, dass jetzt nicht alles, nur die Kapitalisten da morgen alle ihr Geld verballern. Ja, alles Geld geht in diese 4 guten Zwecke, beziehungsweise noch 3. Den nächsten erfahren wir wahrscheinlich nächste Woche von Olli. Und dann sehen wir uns am 18. im Starlight Express Theater. Ich bin schon gespannt, weil ich werde auf jeden Fall Rollschuh fahren. Das ist schon... Also ich hoffe, dass ich war
das
noch
wird deine große das Show. So, du kommst doch auch mit, ne? Hast aber du eigentlich hallo. Mal hast du mal was gehabt mit dem Typen aus dem Ruhrpott? Ernsthaft gefragt?
Lass mich mal kurz nachdenken.
Extrem indiskret.
Ich glaube nicht.
Nee?
Ich glaube nicht, nee.
Aber man weiß das ja nicht, man kennt die ja nicht.
Man so weiß, du auch man in den Clubs, ja. Weißt du,
man fragt ja auch nicht immer nach, ne? Man fragt ja auch nicht immer nach. Wie
warum fragst du?
Ganz ehrlich, weil vielleicht wird das ja auch noch ein Abend für
mich.
Ich habe gerade durchgegeben, dass ich gerne noch in Bochum übernachten möchte. Also das ist wirklich alles möglich.
Jan Böhmermann und Olli Schulz übernachten bei euch, gewinnt eine Übernachtung. Das wird die Hölle. Jetzt denken die Leute sofort so, oh, voll kultig, ey, stell mal vor, Jan und Olli pennen bei uns und dann lernen die uns kennen, dann stehen wir und dann wird das Realität und dann stehen wir beide da so voll genervt und sind so Typen, wir beide auch wen und sind von einem, ja, kannst du Fernseher ausmachen, das ist kein, alter Schwede, das wäre witzig.
Dann so mega laut und dann so mega laut furzen oder sowas, aber nicht so, dass es irgendwie kultig und lustig ist, sondern so richtig mega ekelig. Und der erste Furz, der hängt dann über den ganzen Abend. Und immer wenn es irgendwie schön wird, denken alle daran zurück, wie Jan und Olli sich quasi pupsend in die Hose geschissen haben. Oder irgendwie sowas Ekliges, weißt du? Oder irgendwie so ein Popel.
Ich glaube, es wäre eher so, dass uns irgendwas nicht gefallen würde an unserer Übernachtungsstelle und wir würden sofort anfangen zu mosern und würden mit dem Management stehen dann in der Küche bei irgendeinem Fremden, der sich voll freut und telefonieren mit dem Management. Und sagen so, ey, pass mal auf, das war so nicht, wir haben das über Spotify so abgeklärt, dass wir bei jemandem pennen, aber nicht bei so einem Assi. Und
genau, ja. Ja, es kommen wieder diese bizarren Einladungen, aber naja.
Okay. Achso. Das war Fest und Flauschig für diese nächste Woche wieder Partyhopping. Willst du schon verraten, wo es hingeht?
Oh, ich wollte mal nach Hessen fahren, nach Hanau.
Cool. Nach Hanau?
Ja, dachte ich.
Oder warst du da schon?
Nee, da war ich noch nicht, das hatte ich vor. Cool. Aber ich habe gerade Rücken, Hanauer. Ich kann nicht tanzen, aber dann bald wieder.
Cool. Also alle Hanauer Boys, rasiert euch, ne, und macht euch schick, weil Sue ist bald in der Stadt.
Genau.
Okay, ja. Vielen Dank fürs Zuhören, love and peace, habt schönen ersten Advent, bis bald.
Ja, schönen ersten Advent, feiert schön und bis nächste Woche spätestens. Und morgen um 10 Uhr gibt's Tickets für den Weihnachtsexpress bei ticketmaster.de. Das ist die Adresse. Dann sehen wir uns alle morgen. Ich will auch, kaufe auch 2 oder 3.
Ich habe Bock.
Für Verwandte.
Ich habe Bock auf euch, auf Bochum. Bis bald. Tschüss.